Sandor Dreieck, der neue Energie Cottbus Podcast mit Radio Cottbus-Chef Ronny Gersch, Edelfan TG und Ulf von Energie FM. Sandor Dreieck, der neue Energie Cottbus Podcast,
wird präsentiert von Feldschlösschen. Deine Stadt, dein Bier. Freu dich drauf für Cottbus und Brandenburg.
Einen Tag später als gewohnt und trotzdem hochmotiviert über Energie Cottbus zu sprechen, das Sandor Dreieck, wir sind wieder da. Nach dem Aachen-Spiel, das schon ganz schön weit zurückliegt, muss man sagen, aber es liegt einfach daran, es muss ja auch mal Urlaub sein. Und TG war bis vor wenigen Stunden im Schnee. Wir haben hier den totalen Frühling und du warst im Schnee, bist zum Glück zurückgekehrt, gesund und munter, alles noch dran beim Skifahren, ja.
Alles dran, ja. Das Treppensteigen fällt schwer, weil halt Muskelkater in den Oberschenkeln, ja. Aber sonst ja, alles gut.
Wird ja nicht jünger, das kennt man so ja. Von verschiedensten Aktivitäten, ja. Gut, dann, ich bin in den letzten Tagen schon ganz oft gefragt worden, was sagst du denn zum Aachen-Spiel? Also ich habe in den letzten Tagen schon ganz oft darüber reden müssen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so gegangen ist, dass man schon mal eure Meinung abfragen wollte, aber ich bin immer noch nicht sozusagen auserzählt. Also wir können gerne noch drüber reden, weil vor allem interessiert mich ja auch, wie ihr das Spiel gesehen habt am letzten Freitag. Es ist ja jetzt Dienstagabend, wo wir aufnehmen und es ist ja doch schon ganz paar Tage her. Also man konnte sozusagen, ich will mal so sagen, schon mal runterkommen und setzen lassen. Ich denke, das war wahrscheinlich auch nötig.
Also mir passt das ganz gut, weil ich habe es tatsächlich, dadurch, dass ich jetzt im Skiurlaub war mit wirklich einer großen Gruppe von 10 Leuten, alle Energiefans, aber wir haben es wirklich mit Abpfiff dann ausgeblendet, haben gesagt, wir haben jetzt keine Lust, uns zu ärgern. Ja, wir machen jetzt ein schönes Skiwochenende und dementsprechend habe ich noch gar nicht drüber geredet und habe dann noch ganz viel Wörter.
Okay, ja. Gut. Das wird spannend.
Bei mir hat sich das schon am Freitag relativ schnell gedreht, habe ich selber gestaunt über mich. Mit Abpfiff war ich eigentlich sehr ruhig. Frauchen saß daneben, hat mich in Ruhe gelassen, die hat das schon gemerkt. Und dann brauchte ich vielleicht so eine Stunde irgendwo. Und dann merkte ich, wie das bei mir eigentlich umgeschwenkt ist auf so dieses jetzt erst recht. War ich erstaunt, wirklich. Also nach Rostock mit dem Spiel haben wir ja alle gesagt, da konnte man nicht so richtig greifen. Aber Aachen, der Auftritt an sich, da habe ich dann irgendwann nach einer Stunde gesagt, pass auf, das Ding war doch nicht schlecht an sich. Und dann so diese Trotzreaktion jetzt erst recht zu Hause gegen Ulm.
Kann man auch so sagen. Also fand ich genauso. Also zumindest in der ersten Halbzeit. Das hätte ja keiner gesagt, dass das ein schlechtes Spiel war. Und ich fand uns auch gerade in der ersten Halbzeit viel griffiger, viel aggressiver, viel präsenter als gegen Rostock. Also alles, was wir da noch vermisst haben, weil so, ne, wir haben ja gesagt, es war gar nicht so richtig Derby, das ganze Giftige und dieses, ja, das war gar nicht so richtig da. Das fand ich schon, war gegen Aachen, zumindest in der ersten Halbzeit war es plötzlich da. Und der Halbzeitstand war ja dann auch nur deshalb so, wie er war, weil wir halt einfach unsere Chancen nicht genutzt haben in der ersten Hälfte. Und da war eben genau das Problem, was uns dann, glaube ich, am Ende zum Verhängnis geworden ist. Also das habe ich so in der ersten Halbzeit zumindest so empfunden. Riesige Chancen gehabt an dieser Pfostenschuss da, man hat momentan das Gefühl, das, was uns in der ersten Hälfte der Saison, in der Hinrunde so geglückt ist, nämlich vorne nahezu alles, ja, das ist jetzt gerade das, was uns gerade nicht glückt. Ich glaube, unser Torschnitt auch pro Spiel, der ist halt halbiert, wenn das überhaupt reicht. Ne? Also der ist deutlich zurückgegangen und das ist, glaube ich, unser Problem momentan. Daran liegt das ganze Ding auch begründet, weil, dass wir immer mal ein Tor fressen, ja, das wissen wir jetzt. Das wussten wir auch in der Hinrunde schon. Aber es war in der Hinrunde halt noch kein Problem, weil wir da eben zuverlässig unsere Tore gemacht haben und das reichlich.
Ja, also am Ende bis aufs Aachen-Spiel jetzt von diesen 3-2 Spielen, bist du jetzt plötzlich bei diesen Nullnummern gelandet. Ne? Also das ist schön in der Defensive oder war es zumindest bis zum Freitag. Und jetzt gab es immer richtig eine von Latz, was natürlich auch ganz viel mit dem Konstellationen zu tun hat, die sich dann im Spiel halt umstellt. Ne? Weil du natürlich öde Gegentore frisst und dann trotzdem eigentlich spielst. Also ich fange mal ganz am Anfang an. Also der erste Blick eigentlich in den Fernseher, in der Totale, wo die das Stadion gezeigt haben, den Rasen, da habe ich schon gewusst, das wird eine Hammerpartie heute. Also das wird einfach eine Intensität, weil man wusste, das Stadion in Aachen ist voll und es waren ja 25.000 oder so da, ne? Also dann da natürlich der volle Gästeblock. Es war alles bereitet und da habe ich gesagt, das ist genau dieser Platz, der heute so ein richtiges Kampf-Acker-Schweinespiel hervorbringt. Und ich glaube, wir haben letzte Woche drüber geredet, über dieses Derby, wo wir gesagt haben, ja, wahrscheinlich hat man das irgendwie vergessen in 5-6 Wochen. Und ich glaube, das ist ein Spiel, was zumindest so ein Alemannia-Fan, der wird wahrscheinlich da in 3 Jahren noch drüber reden. Weil das war für die, wie gesagt, diese Intensität, dieses ganze Spiel, also dieses Hoch und Runter und Zweikämpfe, alles drin, Platz, eigentlich ein Wahnsinnsspiel und aber wir haben eben voll auf die Mütze gekriegt und auch zu viel auf die Mütze gekriegt und das ist eigentlich jetzt so, was einen so ein bisschen ärgert. Aber eigentlich kann man auch aus diesem Spiel eben ganz viel Positives mitnehmen, weil dieser Auftritt von uns war halt, wie Ulf schon sagt, war ja gut. Also es war jetzt nicht schlecht. Klar haben wir irgendwie Fehler gemacht und Tore gefressen und vorne eben nichts getroffen. Aber so insgesamt war das einfach so, sag ich mal, für so einen neutralen Zuschauer war das wahrscheinlich ein Topspiel. Und ich glaube auch in der Champions League hat dann schon mal irgendwie eine Mannschaft dann zum Schluss, wenn dann die Körner alle sind auf dem schweren Boden, dann frisst du halt noch ein Gegentor und noch ein Gegentor. Endergebnis blöd, aber wie gesagt, eigentlich eine perfekte Vorlage jetzt für die nächsten Wochen, weil das wirklich so ein Game-Changer-Spiel war, wo du sagst, jetzt hast du irgendwie gut gespielt, intensiv gespielt, alles reingehauen und du verlierst halt in Aachen mal. Also sind wir ja auch nicht die Einzigen, ne? Also wo du sagst, du hast eine Kulisse gegen dich und auch ein, hatten wir auch gesagt, ein Gegner, der auch das Momentum hat, also eine Mannschaft der Stunde und entsprechend wir werden es jetzt noch aufdrieseln. Ist das sowas, wo ich sage, abhaken, Mund abwischen, weiter geht's, weil die Leistung hat gestimmt und jetzt kommt ein anderer Gegner und jetzt müssen wir da irgendwie zeigen, dass wir mit derselben Intensität rangehen in einem Heimspiel und da jetzt wieder auf eine Erfolgswelle aufsetzen. Weil ich meine, es war natürlich trügerisch, diese ganzen, also wir sind ungeschlagen, ähnlich wie Osnabrück. Wir waren die einzigen beiden Mannschaften im deutschen Profifußball, die ungeschlagen waren. Aber Osnabrück ist dann einfach in dieser Zeit davongezogen, während wir uns wahrscheinlich, kann man ja auch mal so sagen, mit Unentschieden begnügt haben. Ne? Und das ist jetzt nicht mehr drin. Und das hoffe ich, dass wir das jetzt ablegen.
Ja. Also bevor ich da auch nochmal reingehe, eigentlich ins Detail oder Freistoß oder keine Ahnung sowas, von mir erstmal mega Respekt an beide Mannschaften, an Alemannia Aachen und Energie Cottbus, wie man mit diesem Platzverhältnis umgegangen ist, dass wir für diese Verhältnisse, wenn man das in Nahaufnahme teilweise gesehen hat, so ein wirklich Top-Drittligaspiel gesehen haben. Also ich habe da echt Schlimmeres befürchtet, dass dort die Bälle liegen bleiben, hängen bleiben, auftitschen, irgendwas. Also aber das ging einigermaßen. Aber wie beide Mannschaften diesen Rasen angenommen haben, diesen Kampf angenommen haben, muss man echt den Hut ziehen. Also, aber wie gesagt, ich hab ja bei uns, wir können ja spoilern, bei uns im Sandor Dreieck-Chat, nach 5 Minuten habe ich die Nachricht geschickt an alle. Ich sage, das ist heute eine ganz andere Körpersprache als noch gegen Hansa. Und das haben wir nach 5 Minuten schon gemerkt. Das war ein ganz anderer Auftritt als gegen Hansa, die Intensität war viel da, wir viel wacher, eine ganz andere Körpersprache, dieses Fighten, dieser Wille auf diesem Rasen, auf Sieg zu gehen, das hat man nach 5 Minuten gesehen und das zog sich ja durchs ganze Spiel und ich sag mal, ich lasse mir da auch von keinem dieses Spiel schlecht reden. Klar, du hast ein 4-1 auf den Sack bekommen, aber wenn man mal ehrlich ist, zur Halbzeit normal steht's 2-0. Du hast schon eine Szene angedeutet von Ronny mit dem Pfostenschuss von Tolly. Auch die zweite Halbzeit. Wir fressen ja die Gegentore, weil wir pennen bei Standards. Punkt. Da müssen wir nicht drum rumreden. Aber an sich ist dieser Sieg auch eine Nummer zu hoch ausgefallen. Das ist, das täuscht jetzt so ein 4-1. Da denkt jeder, ach, Alemannia hat Energie an die Wand gespielt. So war es ja dann auch nicht. Wir haben zweimal gepennt und sonst haben wir das Spiel offen gehalten und waren immer gefährlich. Und erste Halbzeit, ja, Tolly, der Ball, er läuft da, glaube ich, von der Mittellinie los, marschiert dort Richtung 16er von Alemannia, wo du sagst, wo kann er hinspielen? Eigentlich sucht man für ihn schon immer, wo kann er hinspielen? Er macht seinen typischen Haken und schließt ab zwischen 3 Alemannien durch. und trifft nur den Pfosten. Ja, der geht da raus, statt nach drin, steht es normalerweise 1-0. Und das zweite war ja, glaube ich, auch Chigachi, wo er einen Ball von außen bekommt, den er volle Kanne nimmt, nicht so typisch sonst mit Gefühl, wie er sonst. Er hat einfach gedacht, komm, das Ding schwarte ich dem unter die Latte hier, fertig, bums, fertig. Steht es normalerweise 2-0. Dann kommen noch, jetzt sind wir erstmal bei den Chancen, jetzt kommt eigentlich Teil 2, jetzt kommt der Schiedsrichter mit ins Spiel. Und da bleiben wir auch bei Halbzeit 1. Das Foul an Straudi, ich weiß die Minute jetzt gar nicht mehr, wo er der Aachener, ach, wer war es denn, komm jetzt nicht drauf, ist egal, mit offener Sohle Simon Straudi in den Knöchel oder oberhalb des Knöchels tritt mit offener Sohle. Der Ball war weg, ist eine klare rote. Bumm, dann hast du einen weniger. Gehen wir ein Stück weiter noch. Der Wagner hat in der 17. Minute eine gelbe Karte bekommen für ein normales Foul. Gelb, alles okay. Und dann bin ich kurz vor der Halbzeit, war das eigentlich an die Decke gesprungen hier zu Hause, wo dann der Wagner Justin Butler an der Seite eigentlich ohne, ich weiß gar nicht, warum er es gemacht hat, ohne irgendwas da in die Bande reinschubst, aber richtig rein. Und vor dieser Bande, wenn man das gesehen hat, ist ja auch noch so ein Meter Beton. Da knallt ja Justin rauf, knallt noch in die Bande. Warum ist dort keine zweite Gelbe und sozusagen dann Gelb-Rot gegeben hat, das bleibt des Schiedsrichters Rätsel. Ich meine, das sind zwei Szenen. Ansonsten hat mir der Schiedsrichter gefallen, das muss ich echt sagen. Also es ist so ein bisschen ein Zwiespalt diesmal mit dem Schiedsrichter. Da hat Nuancen für Alemannia Fehlentscheidung oder gegen uns. Auf der anderen Seite hat er auch gute Entscheidungen getroffen. Aber nur diese erste Halbzeit, das sind so Dinger, wo es in die andere Richtung dann kippt.
Ja, nee, bin ich bei dir. Also das, die zumindest die erste Szene, musste reagieren als Schiedsrichter. Ist auch nicht exklusiv die Meinung, die wir, glaube ich, da hier alle haben, sondern Rafati hat das ja auch bestätigt. Rot hätte es da geben müssen, glattrot. Das hat es nicht gegeben. Gut, aber auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, heißt ja nicht, dass wir mit 11 Mann durchkommen dann. Da weiß man ja auch manchmal nicht, Konzessionsentscheidung, da plötzlich spielst du 10 gegen 10. Also weiß man immer nicht und zwar auch relativ früh im Spiel. Ich weiß nicht. Also in dem Fall, ja, wäre natürlich für uns einfacher gewesen. Aber ich bin mir da nicht ganz so sicher, ob es dann wirklich bei den Standards anders gelaufen wäre. Ich glaube, es wäre anders gelaufen, wenn wir die Chancen in der ersten Halbzeit, wenn wir die genutzt hätten, dass wir wirklich das Spiel verändert. Ja, und dann das 4-1, das ist immer so. Na, das ist ja so, das kennt man ja in der dritten Liga. Spiele gehen dann meistens klar aus, obwohl sie eigentlich auf Augenhöhe geführt werden, weil eine Mannschaft muss hinterherlaufen, wenn die zurückliegt, du musst aufmachen, die Statik verändert sich. Pele hat ja auch dann gewechselt, offensiv gewechselt in der 60. Minute, ändert er das total, wechselt nur noch Offensivleute ein. Insofern ist ja klar, dass sich irgendwas verändert. Und das, dann ist es, ja, du riskierst halt was. Und es kann gut gehen und du drehst das Ding oder es geht halt schief und du frisst noch zwei. Und so war es ja bei uns diesmal. Aachen war auf keinen Fall 3 Tore besser als wir. Das ist ganz klar vom Spielverlauf. Ich glaube auch, das Publikum hat das Spiel ja deshalb so genossen in Aachen, weil sie ja trotzdem wir so gut waren, 4-1 gewonnen haben und nicht, weil sie uns abgeschossen haben und wir gegen's auf die Platte gebracht haben, sondern das hat denen ja so Spaß gemacht, dass es ja ein großer Gegner war, der gut gespielt hat und sie haben trotzdem, waren trotzdem in der Lage, diese 4 Tore zu schießen. Ja, aber das ist gut, das ist schade fürs Torverhältnis am Ende, weil das könnte ja auch noch wichtig werden. Ja, aber am Ende hast du auch nur 3 Punkte verloren und hättest auch verloren, wenn du 0-1 verloren hättest. Also das finde ich jetzt immer nicht so dramatisch. Was für mich halt nach dem Spiel jetzt wirklich deutlich geworden ist, dass ich so das Gefühl habe, so beides, so nach vorne gefährlich sein und hinten dicht halten, das ist immer noch nicht da. Also diese Balance zwischen beiden Mannschaftsteilen nach vorne und nach hinten, das fehlt uns immer noch. Das ist vielleicht normal. Wir sind neu zusammengestellt. Wir haben junge Spieler, die immer noch lernen müssen. Das ist immer noch nicht so, dass wir über Jahre eingespielt sind. Und ne, das ist halt alles noch frisch. Und trotzdem sind wir ja da oben uns weitergeblieben, auch nach dem Spieltag. Auch das, finde ich, war für mich das extrem wichtig, dass wir Zweiter geblieben sind nach diesem Spieltag, dass es nicht geglückt ist, dass jemand an uns vorbei ist, weil das bedeutet jetzt, also für mich so, ist noch genug Spiele, aber wir haben es nach wie vor in den eigenen Händen und das ist für mich so wichtig. Und jetzt muss man, ja, jetzt für mich sind das, ich sage, es sind nicht bloß 6 Punkte, die jetzt Pflicht sind, ich sage sogar, es sind 9 Punkte, die jetzt Pflicht sind, also schließe das 1860 Spiel mit ein, weil das kann sonst gefährlich werden. Pflicht aber auch nur dann, wenn man es packen will, wenn man sagt, okay, mal gucken, wie es jetzt, ne, aber wenn wir es wirklich wollen, mit aller Macht, dann musst du jetzt diese Punkte holen, weil sonst könnt's, na, du spielst dann gegen Osnabrück, das könnte sonst sich plötzlich so drehen und wir sehen jetzt einige, die sind jetzt doch wieder da, na, und punkten zuverlässig, Ferl ist wieder mit dem Rennen, Rostock wieder mit dem Rennen, Essen bleibt im Rennen, Duisburg, die erholen sich auch wieder, die haben schon mal sowas gehabt, so eine Biene gefressen. Ich weiß es nicht. Also ich will eigentlich nicht von dem zweiten Platz da runterrutschen.
Wir wollen, ja, wollen geht's leider nicht. Ich wollte jetzt gerade nochmal, ich muss jetzt echt nochmal in die Tabelle gucken, also weil es ist ja diese Tabellenspitze, ja, wir reden ja irgendwie regelmäßig von Platz 1 bis 7 oder Platz 1 bis 8 oder so, aber es ist ja wie so ein altes Gummiband, das oder so ein, in DDR-Zeiten gab es den Expander, ja, so ein Fitnessgerät. Es geht auseinander, es zieht sich zusammen, es geht auseinander, es zieht sich zusammen, es ist ja Wahnsinn. Also wie diese ganzen Tabellen, Gegenden dort sich immer von Woche zu Woche wieder ändern. Dann denkst du, die sind weg und die sind irgendwie raus, Essen, ja. Also jetzt sind die wieder dran, ja, jetzt sind die Dritter auf dem Relegationsplatz, ein Punkt hinter uns. Ja, also vor 3 Wochen haben wir gesagt, anscheinend verabschieden die sich, genau. Ja. Die Einzigen, die das offenbar nicht interessiert, ist VfL Osnabrück. Aber auch da glaube ich, die gehen ja nicht so jetzt die nächsten 8 Spieltage durch. Also kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube auch, dass Osnabrück wahrscheinlich demnächst auch mal eine vor den Bug kriegt. Ja. Aber ich wollte jetzt noch mal gucken, das ist jetzt wieder. Das
ich hätte ja auch noch eine Idee, in welchem Spiel.
Ja, wahrscheinlich. Also ich meine, an der Bremer Brücke sah man in den letzten Jahren immer besser aus als zu Hause gegen Osnabrück. Also das war ja wirklich immer ein bisschen irgendwie, keine Ahnung, zu Hause haben wir irgendwie immer irgendwie doofe Spiele abgeliefert und irgendwie unentschieden gespielt, knapp verloren, also immer knapp verloren, unverdient verloren. Also da war ja alles dabei gewesen. Ja, im Endeffekt, wie gesagt, wir haben auch gesagt, wir werden nicht alle Spiele gewinnen und diese unentschieden Serie und so weiter. Und jetzt war es in Aachen und mit einer, sag ich mal, kämpferischen, moralischen guten Leistung. Also wir haben nicht sozusagen den Kopf gesenkt, haben uns irgendwie ergeben oder irgendwas, ja, sondern wir haben gefightet bis zum Schluss und diese offensiven Wechsel wurden ja auch erstmal belohnt, indem wir noch, sag ich mal, den Anschlusstreffer dann gemacht haben. Dass wir halt eine Minute später das 3-1 kriegen, war halt blöd, ja. Also weil ansonsten, ja. aber es war ja eh keine Zeit mehr. Also du konntest ja jetzt nicht sagen, ob wir jetzt sammeln wir uns nochmal, machen nochmal fünf Minuten, schieben das Spiel irgendwie in die Aachener Hälfte, wo es ja eh die ganze Zeit war, ja. Also wir haben ja die ganze Zeit irgendwie ohne Abschluss um den Strafraum rumgespielt. Und dann war ja, wie gesagt, das Ding, also das war ja auch wieder so ein Tor von Biancardi. Das war so typisch, du hast so, sag ich mal, diese Riesenchancen, diese großen Chancen, ja, klare Chancen und da machst du halt so eine Murmel, machst du dann halt rein. Ja, da war schon irgendwie klar so, ja, wenn überhaupt, dann halt so heute. Ja, und dann halt musst du halt genauso weitermachen und noch offensiver werden und dann läufst du halt dort ins offene Messer. Und das ist natürlich auch eine Qualität, die Aachen hat. Gerade in der ersten Reihe vorn sind die ja dort super eingespielt. Ich habe auch letzte Woche einen Podcast gehört mit dem Gindorf, mit seinem Sturmkollegen da, dass die sich da irgendwie auch wie gesucht, nicht gesucht und trotzdem gefunden haben. Ja, also vom ersten Training weg, das ist ja, und ich glaube, ohne die beiden wäre wahrscheinlich Aachen noch ganz tief im Keller, aber die haben sich so rausgearbeitet dort jetzt. Ne? Und anscheinend macht es den Spaß, jetzt Zünglein an der Waage zu spielen. Ich kenne jetzt deren Restprogramm nicht, aber ich hoffe, dass wir das weitermachen, dass wir weiter Zünglein an der Waage spielen und nicht jetzt irgendwie aufstecken und sagen, ja, jetzt haben wir die genug Punkte, was haben sie, 41, glaube ich, ne? Ja. Und sagen, ja, das ist der Klassenerhalt, legen wir die Beine hoch, das wäre schade. Also, wenn wir schon verlieren dort, dann sollen die doch bitte weiter so performen, ja, dass wir dann weiter mit voller Intensität dort spielen.
Es ist ja eine Mannschaft, die ist ja auch in der Winterpause nochmal neu zusammengestellt worden durch die vielen Laien und so weiter. Ne? Und das ist ja auch nochmal so eine Geschichte, das hat sich ja auch nochmal geändert. Ne? Also die mussten ja was tun, jetzt auch nach der schwachen Hinrunde. Ja, und ich denke auch, also ich glaube auch, die spielen noch. Also die haben auch noch schwere Spiele. Also das zumindest, die können auch noch andere ärgern. Und wir haben ja jetzt sowieso, Ja, also wir auch. Es gibt sowieso ja noch so viele direkte Duelle bis zum Schluss. Ja, jetzt auch in den nächsten Spieltagen. Ich habe mal geguckt, ich habe es nicht mehr alle gemerkt, aber ich habe mir gedacht, ach, guck mal, jetzt müssen die auch noch gegeneinander. Ach, die spielen es auch noch gegeneinander. Also insofern, die lassen alle noch Punkte. Und das, deswegen mache ich mir auch da gar keine Sorgen. Das ist mir auch völlig gleich, in welchem Spiel das passiert, weil mir war völlig klar, das wird passieren. Wir gehen nicht bis zum Saisonende ohne eine Niederlage durch die Serie. Ich meine, dafür spielen wir in einer Liga, wo jeder jeden schlagen kann, wie wir immer sagen. Und es ist auch so, das macht die nächsten Aufgaben auch nicht leichter, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also ne, auch wenn bei Ulm und Havelse, ne, das ist auch so eine Geschichte, wo du jetzt auf gar keinen Fall anfangen darfst, die zu unterschätzen. Weil die sind jetzt ja ganz schön weit weg. Aber das, finde ich, macht die auch gefährlich. Weil irgendwann kommt der Punkt, da sagst du, gut, jetzt haben wir keinen Druck mehr. Jetzt ist es, ne, und jetzt, dann wird es auf einmal wieder leichter für diese Truppenteile. Und das, ja, das ist gefährlich. Und da ist sowieso für mich immer, jede Mannschaft spielt gegen Energie immer einen Tacken besser. Also das ist, das wissen wir jetzt, ne? Also da wird auch Ulm mit dem Pavel Dotschev, der nach Cottbus kommt, der wird nicht sagen, er schenkt denen die Punkte, sondern der wird sagen, oh, hier heute, da brauchen wir aber sowas von und haut euch rein und vielleicht erreicht er seine Mannschaft plötzlich und das, also das wird kein Selbstläufer. Da ist sowieso, das ist dritte Liga.
Nee, ja. Selbstläufer wird hier sowieso nichts. Also das ist ja genau der Punkt. Ich meine, du kannst natürlich sagen, wie es ja viele schon versucht haben, so du nimmst in Cottbus was mit, ja, einen Punkt oder sowas und dann darauf kannst du aufbauen und dann kannst du natürlich deine Mannschaft moralisch stärken. Das wird Ulm auf jeden Fall versuchen und dann müssen wir natürlich mit voller Intensität rein, um denen möglichst schnell zu zeigen, verschiebt mal das auf nächste Woche. Genau. Ja, also heute in Cottbus ist nicht schlimm, wenn ihr verliert, weil das ist einfach die Tabellenkonstellation ist so, ja, das ist der Wunsch bei der ganzen Geschichte, ja. Und ja, weiß nicht, 9 Punkte. Ich meine, wir haben immer ganz gut getan, von Spiel zu denken, aber na klar wünschen wir uns 9 Punkte aus den nächsten 3 Spielen und ja, keine Ahnung, ob das klappt. Also ich gehe jetzt mal schon davon aus, dass wir jetzt 2 Gegner haben, die machbarer sind als die letzten, die wir hatten. Ja, und da sollten wir natürlich möglichst jetzt das Heimspiel gewinnen und auch in Havelse musst du gewinnen. Und wenn du natürlich mit so einer, mit 6 Punkten aus diesen beiden Spielen kommst und dann hast du ein Heimspiel gegen 1860 gegen direkten Konkurrenten, dann kommst du auch mit einem positiven Momentum. Und wir wissen ja auch nicht, ich meine, 60, jetzt haben sie die Siegesserie, die ja auch auf sehr viel Glück gefußt hat, also ganz oft ja mit irgendwie einem Tor gewonnen, was dann meistens nicht an deren Qualität, sondern an einem völlig blöden Fehler vom Gegner lag. Ja, und jetzt hat es eben mal nicht gereicht, es war ein 0-0. Ja, also ich meine, defensiv offenbar stehen sie gut, aber offensiv hat es mal nicht so gefunkt. Wissen wir auch nicht, kann auch durchaus sein, das ist ja ein Dienstagsspiel dann unter der Woche, dass wir in dem Spiel dann vielleicht wir die Mannschaft sind, die das Momentum hat und nicht mehr 1860. Jetzt am Samstag hätte ich auch nicht gegen 60 spielen wollen, die gerade mit der Riesenphase kommen da. Ganz kurz noch, ich habe gerade geguckt, Aachen, die Gegner, die sie noch haben, also die haben auf jeden Fall noch Heimspiele gegen Wien Wiesbaden, die muss man ja auch immer noch mitrechnen und auf jeden Fall noch, und dann ein Heimspiel Doppel gegen Duisburg und Hansa.
Ah.
Und dann, da hoffe ich, das ist irgendwie aber irgendwie, glaube ich, 35. und 36. Spieltag oder so, also wirklich ganz kurz vor Schluss. Und hoffe einfach, weil das eine ist ein Derby, Aachen gegen Duisburg. Und das andere, und glaube ich, zu Hansa haben sie jetzt keine allzu gute Connection, weil da gab es ja letztes Jahr diese ganze Situation, wo da der Sitzplatzbereich da irgendwie auseinandergenommen wurde von den Hansa-Fans. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, das fanden die jetzt nicht gut. Und da habe ich einfach Hoffnung, dass die das auch auf dem Platz da irgendwie da nochmal volle Power reinsetzen und nicht irgendwie sagen, ja, es ist jetzt irgendwie der 36. Spieltag und für uns geht's um nichts mehr und dann machen wir jetzt mal ein bisschen Schiebchen hier.
Ja.
Hoffe ich mal nicht.
Ja.
Aber trotzdem Fokus auf wirklich auf uns. Mir ging es am Freitag schon so, genau wie Ronny. Ich habe mir die Tabelle angeguckt und dachte ich, egal, was jetzt Sonntag passiert, was Sonntag, wir bleiben Zweiter. Das ist ja wichtig für die Birne, für den Kopf, für den Kader, auch für den Trainer, für das Umfeld. Du bist trotzdem auf 2, also hast du dir die Wochen davor schon einiges aufgearbeitet oder aufgebaut, damit du das halten kannst, diesen zweiten Platz. da musst du jetzt mit breiter Brust Ulm hier am Wochenende nehmen und mit dieser, ich sag's ruhig, mit dieser Intensität, die wir in Aachen auch hatten, erste Halbzeit, dass du relativ, ich hoffe es, ganz, ganz schnell klare Verhältnisse hier schaffst. Nicht, dass du die weiterschiebst in jede Minute rein, jede Minute rein. Die bekommen irgendwo eine Sicherheit, bekommen ein bisschen Zugriff aufs Spiel. Das muss gar nicht erst passieren. Du musst die wirklich relativ schnell schon auf den Boden der Tatsachen bringen, hier zu Hause im Stadion. Dann hast du dieses Spiel auch in der Hand. Und genauso musst du auch nach Havelse fahren, was ja dann ein Heimspiel wird für uns, kein Thema. Vielleicht pusht das die Mannschaft ja auch, dass sie sagen, okay, ist wie ein Heimspiel hier. Aber das sind so diese Spiele, wo ich sage, wir gucken auf uns. Klar, die spielen alle gegeneinander. Jetzt, ich habe gerade geguckt, Wochenende spielt Duisburg gegen 60. Wien Wiesbaden spielt gegen Hansa. Werden wir interessant zusehen. Aber ich sag mal, wir müssen auf uns gucken. Wir haben Platz 2 in der Hand. Alle anderen, die gucken nur auf uns, dass wir stolpern.
Der Ex-Panda kann jetzt am Wochenende schon wieder in die andere Richtung ausschlagen. Ja. Ja? Da zieht sich das wieder in die andere Richtung auseinander. Ja, weil vielleicht irgendwie plötzlich 60, keine Ahnung, wenn die Duisburg spielen, jetzt sozusagen haben die sich rangekämpft. Jetzt haben die auch nur einen Punkt geholt. Alle anderen vor denen haben gewonnen. Ja, also jetzt spielen sie in Duisburg und dann sind die plötzlich wieder raus. Ja, also es geht ja, und dann kommen sie wieder rein. Also das ist ja wirklich Wahnsinn. Überhaupt, also die Ergebnisse von, sag ich mal, unserer Konkurrenz. Also das war ja schon ein bisschen schockierend, fand ich. Also es war ja jetzt nicht irgendwie 1-0 Siege, sondern es waren ja alles irgendwie mit 4 Toren, ja. Also, wo ich sage, die haben ja ganz schön, also, die haben alle geliefert, ja. Wir sollten uns, wie gesagt, Fokus auf uns, da ist es dann egal. Also, da sagen wir dann auch, naja, dann gewinnen die halt 5-1, uns egal, wenn wir nächste Woche 1-0 gewinnen. Dann passt das.
Du hast es, das meine ich ja, du hast es ja in den eigenen Händen. Die anderen können ja spielen, wie sie wollen. Wenn du keine Hausaufgaben machst jetzt, dann könnt ihr ja 10-0 gewinnen. Bringt ja nichts. Und das ist, es wird ja auch nicht so weitergehen. Also es wird für unsere Verfolger geht das ja jetzt nicht permanent so weiter. Gern kann ja auch gar nicht, weil die spielen ja auch noch gegeneinander. Also einer wird immer irgendwie Punkte lassen. Das ist halt bloß die Frage, wer. Und dann muss man halt gucken, das kommen ja auch für uns noch die direkten Duelle gegen Essen, gegen 60, gegen Osnabrück, gegen Wiesbaden. Weiß man auch nicht, wie es dann ist.
Duisburg.
Das sind alles so Sachen, muss man mal sehen. Das sind so Dinge, weiß man nicht.
Ja.
Aber das ist alles noch viel zu weit weg. Wir haben ja sowieso gesagt, und deswegen bin ich jetzt auch nicht irgendwie, ich bin überhaupt kein Groll. Ich war auch am Freitag, ich meine, ich war enttäuscht, klar, man ist dann mal niedergeschlagen und so, aber man ist nicht wütend irgendwie auf die Mannschaft oder so, wie kann das und so. Ja, es ist ärgerlich, es ist immer, wenn man Gegentore kriegt durch Standards, dann ist das immer ärgerlich, es sei denn, es ist ein Traumtor in den Winkel. Ja, aber das haben wir ja noch nicht gehabt, sondern es waren alles mehr oder weniger vermeidbare Geschichten. Ja, es war einfach schlecht organisiert, blöd zugeordnet, getrieft. Ja, das ist so, ohne sagst, okay, das ist das, was ein bisschen blöd ist, weil das sind alles so die vermeidbaren Gegentore. Da hatten wir eben, ich würde mal sagen, 4 Stück. Das war halt nicht irgendwie was Traumhaftes oder fantastisch herausgespieltes, was du nicht verteidigen kannst. Das ist halt so ein bisschen ärgerlich aus dem Spiel, aber wirklich nur ärgerlich und nicht irgendwie so eine Krawatte oder so, weil ich immer denke, ja, es war doch klar, dass das passiert und wir sind eine Mannschaft, wir sind nicht der Überflieger der Liga. Dazu haben wir uns nie erklärt. Pele hat immer gesagt, wir sind Außenseiter und ich finde das sagt er auch berechtigt. Ja, andere haben, wir haben schon so oft drüber gesprochen, das müssen wir jetzt wahrscheinlich nicht nochmal aufdrieseln, warum. Wir haben viel schlechtere Bedingungen und ja, wir sind trotzdem da. Wir sind Zweiter, wir sind immer noch Zweiter. Guck mal, wie wenig Spieltage es noch sind, wie weit die Saison fortgeschritten ist. Und was man eben nach wie vor sagen kann und muss bei allen Schwierigkeiten, die jetzt natürlich auch ein bisschen so dazukommen, das merkt man ja, das fällt uns nicht mehr so leicht wie in der Hinrunde. Aber diesmal liegt das, dass es nicht so leicht fällt, nicht daran, dass wir nachgelassen haben. Also, dass wir weniger laufen, dass wir weniger Willen zeigen, dass Spieler irgendwie abwesend wirken oder so. Wie in der letzten Saison das plötzlich war, das sehe ich gar nicht, sondern das ist eben mal eine Niederlage, ja, die passiert halt so.
Ja, ich mache ja schon immer irgendwie Spiele daran fest, wie unser eigener Auftritt ist. Und der war in Ordnung, ja.
Absolut.
ärgert man sich über eine Niederlage, aber da gab es im letzten Jahr irgendwie Spiele, wo man irgendwie hingefahren ist. Dortmund 2, kann ich mich dran erinnern, das war eine Katastrophe, was wir gespielt haben dort. Und das ist ja der Unterschied zu jetzt, wo man sagt, okay, wir haben in Aachen, war übrigens dasselbe Ergebnis, damals war es auch ein 4-1, ne, gegen Dortmund 2. Und jetzt hast du gegen Aachen 4-1 verloren und hast aber eine ganz andere Performance abgeliefert. Und dann muss man eben auch mal eine Niederlage akzeptieren und man muss auch mal akzeptieren, dass der Gegner für seine Verhältnisse ein Top-Spiel gemacht hat. Und wo wir gerade bei den Möglichkeiten waren, die Energie Cottbus hat, dann ist es wahrscheinlich selbst gegenüber Aachen schlechter. Ja, also was, welche Möglichkeiten wir haben und welche Möglichkeiten Alemannia Aachen hat mit dem Stadion, mit dem Zuschauerpotenzial. Und ich bin, glaube ich, sogar ziemlich sicher, dass ich irgendwann in dieser Saison die Nachricht gelesen hätte, dass Aachen, die ja mal extrem verschuldet waren, also insolvent, fast insolvent oder insolvent gegangen, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber da kam irgendwann dieses Jahr die Nachricht, dass die praktisch schuldenfrei sind. Und das in der dritten Liga. Und ich meine, die spielen jetzt seit, keine Ahnung, 3 Jahren dritte Liga oder so in der Drehe, würde ich mal sagen. Die waren ja auch ganz
lang. Ja. Ja. Ja.
Ja.
Wahrscheinlich Kredite zu anderen Konditionen als wir. Ja. Also dementsprechend muss man, sowas muss man auch immer wieder einordnen.
Ja. Trotzdem muss ich sagen, bei allen Möglichkeiten, die Alemannia Aachen hat, also dieser Platz, das ist eine Frechheit. Das ist, also, ja, das soll es niemand persönlich nehmen, aber ich finde einfach, das ist einer dritten Liga unwürdig. Das ist unwürdig für den Profifußball. Das ist ja, das hat ja nichts mit regulären Bedingungen zu tun. Also das ist ja das, was da in dem Strafraum stattgefunden hat. Ich meine, gut, das Wetter, der Winter, wir wissen das alle, aber es gibt doch heute Möglichkeiten. Also liebe Leute, da will mir doch keiner erzählen, dass sowas nicht reparabel ist. Und wir reden jetzt gerade darüber, Aachen hat tolle Bedingungen. Die haben ja auch 2-3 Euro Zuschauereinnahmen. Also da musst du halt mal irgendwas machen da, aber du kannst das doch nicht so lassen. Du kannst also doch nicht sagen, so, das ist jetzt hier, das ist jetzt so.
Also zumal ja nur ein Strafraum so aussah, das ist ja, das fand ich ja so irre. Also wo ich dann guckte, irgendwie dachte, mein Gott, da wächst ja kein Gras halt mehr. Und dann schwenkte irgendwie die Kamera rüber auf den Ansicht, der ist ja total grün. Also da habe ich auch gedacht, hatten die zuletzt irgendwie ein Spiel auf ein Tor oder sowas oder mehrfach? Also das hatte mich gewundert, oder haben die Gefälle drin oder haben die da irgendwie, keine Ahnung, irgendwie die Drainage vergessen? Ich habe keine Ahnung, was das da sein sollte. Und dann haben die da einen Sand drauf gehauen dort vorm Spiel. Also das ist ja nur die letzte Lösung, die du hast. Aber ich meine, das ist ja nur irgendwie, das machst du doch auch nicht irgendwie, fängst du doch nicht irgendwie 3 Minuten vor Anpfiff an. Da kommt noch mal so ein Platzwort mit Eimerchen und Schüppchen. Und während, glaube ich, Marius Funk im Tor steht und sich warm macht, steht der Typ davor und schippt dort Sand durch die Gegend. Also da ich auch gedacht, das ist ja...
Ja, also, am Ende muss man ja sagen, es müssen beide Mannschaften damit klarkommen.
Ja.
Das meine ich auch gar nicht. Ich sage auch überhaupt nicht, dass wir dadurch benachteiligt waren oder so. Ich finde es einfach nur, das ist Profifußball. Und im Profifußball, da müssen auch für die Zuschauer und für die Spieler das Umfeld, das muss auch liefern. Und das war in dem Fall nicht das, also das muss, also ich hätte mich geschämt. Als Club hätte ich mich geschämt, wenn ich für so ein Spiel sowas anbieten muss. Das finde ich nicht gut. Also in der dritten Liga, ich meine, der sieht ja jeder Platz hier in der Umgebung, in der Landesklasse besser aus. Also da weiß ich nicht.
Ja, man weiß nicht, was da so Kosten sind für so einen Rasen. Keine Ahnung. Wir haben ja bei uns auf der Pinnmann, TG hat es ja letztes Jahr mitbekommen, auch schon mal so ein bisschen angefangen, über wovon Energie das kam, von Pele Wollis, dass man auch mal unter Fans so gequatscht hat. Mensch, was würde denn so ein Rasen kosten? Was gibt's denn für verschiedene Rasen? Da fiel dann immer ganz schnell so ein Name, Hybridrasen. Also teils Kunststoff, teils Naturrasen. Das ist wohl das Neueste, was auch sämtliche internationalen Mannschaften drauf haben. Und man weiß ja nicht, ob Aachen das Geld sparen will, keine Ahnung, aber ich glaube, die haben seit Jahren schon Probleme mit dem Rasen. Die hatten das schon mal vor 1-2 Jahren mal gewechselt, brachte wohl irgendwie nichts durch. Schlechte Belüftung, schlechtes Licht, keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber das Thema haben wir ja selber vor der eigenen Haustür, sage ich mal. Und ich sage mal auch, ja, wenn der Traum gelingen sollte, definitiv da auch mal ran. Also der Rasen ist, wir haben es ja schon mal versucht rauszukriegen, über 10 Jahre.
habe ich dann nach unserer letzten Sendung, wo wir gegrübelt haben, wo wir gesagt haben, der ist doch mindestens 10 Jahre alt, habe ich eine Nachricht gekriegt, 2013 wurde der, also ist er 13 Jahre alt.
Ja, genau. Und Wiener Hansa Rostock hat jetzt auch auf dem neuen Rasen gespielt und
nächstes Jahr Jugendweihe der Rasen.
Ja. Duisburg hat er, glaube ich, auch einen neuen Rasen seit 1-2 Wochen und Rostock letzte Woche auch, hat man ja auch gesehen.
Ja, das macht einen Unterschied. Ja, also das ist, wie gesagt, das ist, beide Mannschaften müssen da drauf spielen. Es ist jetzt nicht so, dass und Aachen hat auch feine Fußballer. Das ist nicht so, dass das jetzt alles Kampfschweine sind, denen das egal ist, sondern das sind auch, die haben auch sehr gute Fußballer in ihren Reihen, ne, müssen darauf auch klarkommen. Und das 4-1 hat damit gar nichts zu tun. Nicht, dass jetzt irgendjemand sagt, jetzt will Cottbus hier und so. Nee, das wollen wir gar nicht. Der Platz hatte damit überhaupt nichts zu tun. Ich fand halt nur, das hat mich so ein bisschen, ja, das hat mich so ein bisschen gewurmt, weil es ist ein schönes Spiel gewesen, war ein schönes Stadion, schöne Atmosphäre und so weiter. Nur halt das da, da dachte ich so, das kannst du doch keinem anbieten. Also das auch überhaupt kein Bild. Also guckt da irgendjemand im Ausland, deutsche dritte Liga, denkt sich, was ist da los? Was ist das für ein Sport? Also,
der hat sich auf der Fernbedienung vertan, irgendwie wahrscheinlich. Ja. Also, kommen wir noch mal zu was Positivem. Das ist nämlich der Auswärtsblock.
Ja.
Also das war so brutal laut zwischendurch. Also wenn dann irgendwie die Aachener da mal irgendwie, die haben ja dann auch dann irgendwie Mitte erster Halbzeit sind dann doch mal irgendwie recht lange verstummt. Und dann kam unser Block mit einer brachialen Lautstärke. Das fand ich auch so genial. Also und offenbar, ich meine, keiner von uns war jetzt bei der Sonderzugfahrt dabei. Aber was man so hört und liest, muss das ja perfekt gewesen sein. Muss ja wirklich top gewesen sein. Also A, nichts Schlimmes passiert. Und B, irgendwie alle Leute irgendwie danach gesagt haben, also super organisiert. Also auch die Verpflegung, Getränke, Partywagen. Der Fanartikel war ja offenbar dieses so, sag ich mal, so eine Regenjacke hat ja gepasst.
Dieser Voraussicht.
Also, ich weiß nicht, wie sowas heute, in DDR-Zeiten hätte man Windbluse gesagt. Ja, ich weiß nicht, wie das heute heißt. Also, irgend so eine Jacke, so aus Kunststoff, mit Lausitz-Power. Das war ja offenbar dieser Artikel, der da mit im Preis inbegriffen war. Offenbar cool. Genau. Und ich will noch kurz nachschieben, bevor jetzt irgendwas sagt. Im nächsten Gästeblock bin ich dabei, weil ich fahre nämlich nach Havelse. Also, beziehungsweise nach Hannover ins Eilenriede-Stadion, ja. Das ist mein erstes Auswärtsspiel tatsächlich diese Saison. Ich war noch nicht nirgends mit gewesen. Ich weiß nicht, Ulf, du warst ja bestimmt schon diese Saison, ja.
FFM, ja.
Ja, und
Havelse mache ich auch in der GFM, ja.
Echt? Okay. Also wir fahren tatsächlich mit einer Altherrentruppe von einer der beiden Cottbuser Ultra-Bewegung und ich glaube, diese Altherren, die sind, glaube ich, auch noch nicht allzu oft dieses Jahr auswärts gewesen. Das wird, glaube ich, eine lustige Nummer. Ja, und das ist ja Ostersamstag perfekt eigentlich. Ich hoffe, es gibt Karten dann also, weil das ist ja in so einem Stadion mal schnell dann auch, ich meine, 2.500 geht da auch schnell weg, ne? Auf kurze Strecke, 3,5-4 Stunden Autofahrt.
Aber unser Auswärtsblock, Thomas, kann ich dir keine Lust zustimmen, also erste Halbzeit, ich habe irgendwann zum Frauchen gesagt, ich sage, hör mal zu. Sie, was denn? Ich sage, na, hörst du was? Ich sage, das ist in einem Stadion, wo jetzt 25.000 Zuschauer sitzen, hörst du nur die 1.000 Cottbusser. Ich höre keine Alemannia-Schlachtrufe, gar nichts. Erste Halbzeit. Das war so genial. So eine Wucht, die du da von diesem Rang gehört hast. Und wie gesagt, mit 1.000 gegen 24.000. Weil die Alemannia-Fans ja auch einfach mal gemerkt haben, dass wir das Spiel ja in der Hand hatten. Wir haben ja gespielt. Wir haben sie ja reingedrückt, wie TG schon sagte. Und das war ein geniales Spiel von uns. Damit ziehst du den Zuschauern den Zahn, unser Block kommt und diese 1.000 Leute waren so genial zu hören. Respekt an alle, an jede Stimmband, was da strapaziert wurde. Und in dem Zusammenhang Sonderzug, ich habe auch ein paar Infos bekommen. Ich habe mich da auch immer informiert. Bei mir so als alter Mann immer so ein bisschen, passiert nichts und lass den Zug ganz und keine Schmierereien. Und ist wohl alles so abgelaufen, wirklich. Bestens organisiert, habe ich gehört. Die ersten Verpflegungsbeutel kamen wohl schon ab Fettschau, wurde man schon versorgt. Aber wirklich, die Leute haben das alle gelobt. Ich habe nicht eine negative Stimme gehabt. Also Lob und Respekt an die Organisatoren, an die Fanszene, die das gemacht hat, diesen Sonderzug. Da steckt eine Menge Arbeit dahinter, viel Logistik. Gut, runter, Chapeau, Riesenrespekt an alle, die da organisiert haben und auch Respekt an alle Mitreisenden, dass ihr euch an alle Sachen gehalten habe, ob es die Toiletten waren, Schmierereien und Sticker und so weiter. Und mega geiler Support. Also rundum Ergebnis mal weg, aber der Rest muss wohl total genial gewesen sein.
Na, mit der Leistung im Zug kriegt man vielleicht beim nächsten Mal doch ein bisschen bessere Hänger.
Ja.
Ich habe das Video gesehen. Ja,
das war,
aus welchem Jahrhundert sind denn die?
Retro. Ja,
das waren die alten Reichsbahnwaggons, diese Sechser.
Nee, das war schon Bundesbahn, glaube ich. Also, oder es waren sozusagen die Transitstrecken nach Berlin-West oder so, keine Ahnung. Ich fand sozusagen, also ich habe ein Foto gesehen aus dem Abteil, da waren echt so eine wulstigen braunen Polster, also so eine Stoffpolstersitze, also wirklich so ein 70er Jahre Look. Also das war wirklich, ja, wahrscheinlich kannst du da noch mit Helmut Schmidt Zigarre rauchen in den Dingen. Oder? Und so sah das aus, also irre.
Ja. Nee, aber das ist ja das Tolle, dass sowas überhaupt auf die Beine gestellt wurde im Jubiläumsjahr. Das fand ich großartig. Wir haben es ja damals schon gelobt, als die Idee überhaupt aufkam, als wir zum ersten Mal davon gehört haben. Und dann haben alle gesagt, das ist schade, da wären wir gerne mit dabei. Und ich denke, das hat sich auch für alle, die dabei waren. Mal abgesehen vom Ergebnis, das wäre natürlich die Krönung gewesen, aber davon abgesehen, wir wissen das selber, wir sind früher selber auswärts rumgefahren. Das Erlebnis ist ja auch das, was mit prägend ist. Ich meine, das Spiel ist nie egal, aber gut, dann ist es halt so und trotzdem hast du Spaß, weil du eben so eine schöne Tour hattest mit so Leuten, die eben auch wirklich Spaß machen.
Ja. Das Wichtige für mich bei sowas, das ist, wo ich auch mal diese Angst im Nacken hatte, passiert was, diese Außendarstellung der Fans des FC Energie Cottbus, das ist für mich ganz, ganz wichtig, das steht weit oben, weil wir sind in irgendeiner Schublade drinne, bundesweit teilweise, wir werden in irgendeine Ecke gedrängt irgendwo oder die Fanszene wird dann irgendwie niedergemacht, aber so eine Fahrt, so super organisiert, so gut verlaufen, ich sag mal, das ist dann immer auch die Außendarstellung des Vereins, der Fanszene und so weiter. Und das ist für mich das Positive.
Ja. Haben wir viel Lob bekommen, auch bei uns unter den Beiträgen, den Facebook-Beiträgen und Instagram-Beiträgen. Viele Aachener auch kommentiert, die dann gesagt haben, es war super, hat Spaß gemacht und so. Ich meine, gut, klar, haben wir gewonnen. Es wäre anders gewesen, wenn die 4-1 verloren hätten, hätten sie wahrscheinlich auch ein bisschen anders geschrieben. Aber trotzdem, sie haben die Fans gelobt und sie haben den Auftritt der Mannschaft gelobt. Und viele haben uns auch alles Gute gewünscht und so, weil für Aachen ist es ja nicht mehr erreichbar, aber mal gucken.
Ja, dieses untereinander wünschen, ich glaube, so der Otto-Normal-Fußball-Fan, der tickt ja wie wir. Wir gehen fair miteinander um, mit dem Gegner, alles in Ordnung. Genau, wir haben es ja im letzten Podcast nach dem Derby, wo wir auch die Jungs von Real Max da gegrüßt haben, den Vlogger aus Rostock. Und dann kommen auch spontan zwei Antworten zurück vom Bruder Alvin.
Ja.
Und vom Felix, die wirklich auch beste Grüße, sportlich, wir drücken euch die Daumen und super Support und Stimmung. Und das ist ja das Schöne, dass du dann auch von anderen Fans, egal welche Farbe du jetzt hier trägst, völlig egal, dass aber dann auch diese Sympathien da sind. Gerade jetzt, sage ich mal, bei Rostock, dass jeder sagt, komm, lass uns Ostmannschaften hochgehen oder so weiter. Oder wir zum Beispiel die Aachen-Fans oder aus anderen Stadien schon, dass einfach wirklich mal das anerkannt wird, ey Jungs, ihr habt einen geilen Auswärtsmob hier mitgehabt, da war richtig schön Bambule, richtig schön Stimmung. So soll das sein, dieser Respekt einfach mal untereinander.
Es ist doch auch so, für ein richtig gutes Spiel, für ein großes Spiel brauchst du immer beide Seiten.
Aus den Rahmen.
Das ist nie gut, wenn jetzt, ne, ich weiß nicht, wie viele Ulmer mitkommen werden oder so. Ne? Das ist eben so eine Sache, das macht dir auch wirklich Spaß. Du willst doch so ein Derby haben. Klar ist da Feuer drin eigentlich zwischen Energie und Rostock. Und man hat so Angst, dass es raschelt und dass da irgendwas passiert. Aber das sind doch die großen Spiele. Und das ist doch das, ne, oder auch jetzt in Aachen. Ne, das ist doch, macht doch Spaß. Wenn wir mit 1000 Leuten über so viele Entfernungen, oder 1200 waren es ja sogar, glaube ich, was sie gesagt haben, wenn wir über diese Entfernung mit so vielen Leuten nach Aachen kommen, dann macht denen das doch auch Spaß. Weil Stadion ist voller und es geht mehr gegeneinander und die Ränge sind viel, viel stimmungsvoller, als wenn da 200 Leute stehen vom Gast.
Klar. Also ich glaube sozusagen, meines Wissens hat der SSV Ulm auch eine recht stabile Szene, wie man das so in dem Slang sagt heutzutage. Ich glaube, die kommen wahrscheinlich schon. Ich meine, die haben jetzt auch, glaube ich, unser Stadion ist für ganz viele dort wahrscheinlich auch so ein erstmaliges Kreuzchen. Ja, also wir haben das letzte Mal gegeneinander gespielt, 1998, glaube ich, das letzte Mal, dass Ulm in Cottbus war. Und da standen noch Eichen bei uns im Stadion rum. Also die kennen das ja alles noch gar nicht, ja, mit irgendwie Osttribüne und den beiden Südtribüne und Nordwand. Also ich hoffe, dass Ulm von ihrer Szene dort schon mit ein, ja, so 400, 500, dass die dann so einen Steher gut voll machen. Hoffe ich einfach. Keine Ahnung, vielleicht liege ich völlig falsch. Ich kann es mir aber gut vorstellen, weil es, wie gesagt, auch ein Stadion ist, was jetzt nicht allzu oft bespielen. Ja, weit ist es natürlich, aber
also ich rechne eher mit 200, ist bei mir so. Wenn ich das letzte Heim gesehen habe von Ulm, das war ja schon sehr überschaubar dort, klar.
War das nicht das Spiel, wo es jetzt so diese Häme gab?
Ja.
War das nicht das Ulm-Spiel, das wo die schon die Gegner beklatscht haben? Ich glaube, da war Ulm.
Ja, ja.
Ich glaube, ja.
Na gut, es war ja das in Schweinfurt, das war vorletzter Spieltag, ne?
Ja.
Also wo die da 2-0 geführt haben. Nee, Quatsch, 2-0 ausgeglichen
und dann noch 3-2. 3-2 verloren in der letzten Minute.
Genau, ja.
Also ich hatte irgendwie, ich glaube, das war Ulm. Ja, ja. Also ich irgendwie mitbekommen, dass da dieses Heimpublikum den Gegner beklatscht hat und die Tore mit bejubelt vom Gegner. Na,
Ingolstadt war das, glaube ich, ne? War das nicht auch 0-4 oder so? Muss ich wieder gucken.
Nee, es war Ulm. Ich gehe mit Ronny mit. Das war, ja,
ich glaube, es war Ulm.
Ulm-Ingolstadt 1-3 war es gewesen.
Ja, und dass die dann schon, gut. Pavel Dortschek war auch etwas ratlos. Naja, mal gucken. Also es wäre schön. Also wenn das wirklich so wäre, das wäre ja schön. Weil was ich heute mitbekommen habe, war, dass die Vorverkaufszahl bei Energie auch noch nicht so prickelnd ist für dieses Ulm-Spiel. Und das muss ich jetzt wirklich sagen, das finde ich jetzt schon wieder ein bisschen ulkig. Weil das Wetter wird gut, ist jetzt wieder viel wärmer, also am Wetter liegt's nicht. Du bist Tabellenzweiter. Was ist denn passiert in Aachen? Es ist ja nichts passiert. Ne? Also klar willst du gerne was mitnehmen. Ne? Aber das ist ja nun kein Wunschkonzert. Ne? Also du kannst ja nicht davon ausgehen, dass du jetzt mal überall auswärts bei den ganzen Traditionsmannschaften gewinnst. Und da muss ich jetzt wirklich sagen, Mensch, Leute.
Aber das sind doch eigentlich diese Spiele, diese Konstellation, was TG vorhin schon sagte, von Platz 1 bis 7, 8, habe ich es nicht geguckt, das sind immer jeweils ein Punkt. Du hast doch eine Spannung drin. Als Fußballfan, was willst du denn mehr? Und jetzt, Wochenende hast du ein Spiel, sagst du, bam, wir legen vor, wir halten Platz 2 fest und Kampf um diesen Platz 2, das muss doch die Leute aus dem Sessel rausheben. Ich verstehe es nicht. Will ich da lieber mit 12 Punkten Vorsprung gelangweilt Platz 2 halten? Das interessiert ja kaum einen. So hast du doch, sag mal, dieses Kribbeln, diese Spannung, diesen Kampf um diese Plätze da vorne. Mehr kannst du doch als Fußballfan gar nicht erwarten, geliefert bekommen. Und dass du mal verlierst nach 10 Spielen ohne Niederlage, das ist doch auch klar. Das haben wir schon wochenlang immer gesagt hier im Podcast. Wir werden auch mal verlieren. Na und, es ist passiert. Natürlich. Aber unsere Leistung stimmte doch, der Auftritt stimmte doch. Deswegen, ich weiß schon, verstehe diese Zögerlichkeit auch schon wieder nicht. Wie gesagt, Wochenende sollen, glaube ich, 15, 16, 17 Grad werden.
Also wir brauchen ja gar nicht über Wetter oder irgendwas diskutieren. Ich meine, wir haben in den letzten Jahren immer Spiele gehabt, wo ganz, ganz viele Leute leer ausgegangen sind bei den Tickets und danach gejammert haben, warum sie nicht drangekommen sind und was das für ein Betrug ist, dass die und die 4 Karten kaufen dürfen und ich habe nichts abbekommen und ich bin doch so ein knallharter Energiefan und so weiter. Ja. Und da sage ich auch wirklich, also all die Leute, die jetzt am Samstag gegen Ulm nicht ins Stadion kommen, also die können mir echt gestohlen bleiben. Ja, also weil das ist einfach so eine Nummer, wo ich sage, wir haben gegen Ferl haben wir schon diskutiert. Ich meine, da waren es ja trotzdem 12.000. Ja, da haben wir schon gejammert. Ja, also das, was ist denn das für eine Größe sozusagen bei dem absoluten Spitzenspiel? So, und jetzt sind wir immer noch Tabellenzweiter. Genau, können diesen Platz verteidigen. Also geht ja gar nicht um Tabellen. Wir leben immer noch einen großen Traum, den wir alle haben. Also für die ganze Lausitz. Und wer das jetzt nicht mit unterstützt, der braucht ja dann auch nicht irgendwie, keine Ahnung, nächstes Jahr in der ersten DFB-Pokalrunde ankommen und sagen, er möchte jetzt unbedingt ein Ticket. Also weil das ist doch jetzt ist doch der entscheidende Moment, wo die Leute ins Stadion kommen müssen und den Verein unterstützen müssen. Also, und das verlange ich jetzt einfach von den Leuten.
DFB-Pokal-Tickets nur unter Vorlage des Ulm-Tickets.
Das wäre eine sehr gute Idee. Ja.
Ja. DFB-Pokal, dann bitte Sitzplatz, Osttribüne, so bitte Mitte hätte ich gern.
Ja.
Mhm. Ja.
Genau. Genau, ich bin immer da.
Es geht ja auch jetzt auf die Zielgerade. Also wenn du es jetzt erleben willst, wenn du jetzt mit dabei sein willst, wenn du dich mittreiben lassen willst mit dem Ding, da musst du doch jetzt hingehen.
Wenn man
also, kannst du nicht sagen, wir lassen jetzt
das gut. Geldwert für Energie oder was TG sagt, der Traum ist ja noch da. Wir sind ja nicht meilenweit weg. Also ich weiß nicht, wer Fußball interessiert ist und jetzt noch einen Stupser braucht, also kann ich nicht nachvollziehen. Ist jetzt Spannung drin, der große Traum ist immer noch greifbar. Im zweiten Jahr nach dem Aufstieg aus der Regionalliga, wir haben vor 2 Jahren noch gegen Meusewitz gespielt, Leute, vor 3 oder 4 Jahren noch gegen Halberstadt und noch weiter gegen Oberlausitz-Neugersdorf. Jetzt haben wir die Chance, hochzugehen gegen Nürnberg, Schalke, Hertha, wie sie alle heißen. Also mehr Schub brauche ich doch gar nicht als Zuschauer. Also Leute, morgen online oder geht in den Zwei-Streifen-Store oder zu Sport Wawrock in die Spreegalerie oder wie gesagt online und holt euch Tickets für dieses Spiel. Jede Stimme zählt, der Traum lebt.
Ja, wobei ich glaube, die Leute, die das hier gucken, die haben schon Tickets.
Ja,
also ich denke auch.
Das kann ich mir bald gar nicht vorstellen.
Aber vielleicht
kannst du den Podcast
nehmen die hier überlegen. Es sei denn, die wohnen in Schweden. Also die seien mal, den sei verziehen, wenn sie jetzt nicht da sind. Ja, also, aber die sind wahrscheinlich emotional und seelisch dabei.
Aber die würden wahrscheinlich gehen. Ja, wenn es jetzt eben genau an wäre, würden die gehen.
Ja. Und dann das Kanu geschnappt und losgepaddelt und dann
gesattelt.
Ich gesagt, genau.
Ist natürlich jetzt so eine Situation. Also ich finde, es ist ja wirklich, das haben wir vorhin schon ganz kurz gesagt, also ich finde die Lage der Liga, das sprechen wir jede Woche so ein bisschen, da muss ich ganz offen sagen, hui, also ich hätte schon gerne ein bisschen kleiner das Feld davon, weil du guckst ja jetzt so dermaßen auch in den Rückspiegel, wer jetzt irgendwie alles noch in Schlagweite ist. Und da sind auch wieder, ich habe es vorhin schon gesagt, Wiesbaden ist auf einmal wieder mit dabei, so ein bisschen, wo du denkst, was, wo kommen die denn her? Ne, also das sind so Sachen, und so richtig raus, wir hatten ja, wie gesagt, Essen schon mal so angezählt, 3 Mal. Aber nee, K.O. gehen die nicht. Also es scheint doch nicht so zu sein, dass die jetzt irgendwie keine Lust mehr haben oder so. Also ja.
Wochenspiel gegen Hansa Wochenende.
Aber ist Osnabrück für euch schon weg? Die haben ja jetzt so viel.
Nein, ich habe ja vorhin gesagt, dass die sozusagen, deren Serie wird auch irgendwann beendet. Und dann ist halt die Frage, keine Ahnung, kassieren die mal irgendwie eine Niederlage und machen dann weiter, so wie wir das ja jetzt machen, ja, ab Samstag. Oder sozusagen ist dann irgendwann mal der Wurm drin. Also es gibt ja ganz oft auch sozusagen diese Punkte, wo man dann an dem Punkt, wo man was erreichen kann, dann plötzlich scheitert, ja. Und dann kann mich an Saisons erinnern, da gab es eben Mannschaften, die brauchten dann noch so einen Sieg. Für den haben die dann irgendwie 5 Spiele gebraucht oder so, ja, ne? Also dann haben die dann immer mal verloren, plötzlich überraschend, dann unentschieden gespielt und so weiter, ne? Zum Schluss dann meistens trotzdem geschafft. Aber das ist ja dann irgendwie, also wie gesagt, mental ist auf jeden Fall Osnabrück wahrscheinlich irgendwie an dem Punkt, dass die da irgendwie, keine Ahnung, eiskalt sind, ja. Und das wünsche ich mir jetzt einfach bei Energie, dass jetzt auch vor dieser ganzen Tabellenkonstellation und so weiter einfach die Mannschaft sich selbst irgendwie im Kopf abschottet. Also wirklich wieder dieses von Spiel zu Spiel. Das Spiel in Aachen ist abgehakt. Wir bereiten uns auf das nächste Spiel vor, möchten das gewinnen und blenden vielleicht die Tabelle auch mal aus, weil ich glaube, dass das jetzt gerade auch nicht gut ist unbedingt, ja, dass das vielleicht ein bisschen hemmt. Kann auch durchaus sein. Auf der einen Seite sagen wir, wir wollen Platz 2 verteidigen. Auf der anderen Seite sehen wir, wie gesagt, wie eng das alles ist. Und du kannst ja, sag ich mal, plötzlich so an 1-2 Spieltagen nicht nur irgendwie einen Platz abrutschen, sondern auch mal 3 bis 4 Plätze. Vielleicht ist es auch ganz gut, wenn wir da irgendwie uns Scheuklappen aufsetzen und nur sozusagen auf unseren Trainingsplatz gucken und uns vorbereiten und nur gucken, was ist jetzt sozusagen aktuell Ulm, auf was müssen wir da aufpassen, machen da unser Videostudium und fertig und zu Ende. Und zweite Sache, was man auch überlegen könnte, ist die Nebenkriegsschauplätze, die wir halt so ein bisschen haben, ist auch ein bisschen aufgefallen, gab es auch Diskussionen, ob das irgendwie jetzt da im Verein irgendwie hemmt, das ist immer das große Stadion-Thema, die Fördermittel plus die Lizenzanträge und so weiter. Weiß ich auch nicht, ob das jetzt sozusagen so weit in der Presse war, dass das jetzt auch schon irgendwie in der Mannschaft eher ungünstig ist, die Diskussion. Können wir spekulieren?
Ja, aber ich sag mal, wenn du Sportler bist, du bist jetzt Fußballer, egal bei welchem Profiverein, das ist dein Hobby, was du zum Beruf machen konntest, du verdienst damit Kohle. Welches Emblem du auf der Brust hast, das ist relativ zweitrangig. Und ich glaube, jeder will ja so hochklassig, wie es irgendwie geht, will jeder Profi ja spielen. Also muss ich mich ja auch anbieten. Ich muss ja mich aufs Tablett stellen und mich zeigen. Und ich glaube, hoffe, dass sowas dann wie so eine Stadionsache oder was da im Umfeld von Vereinen so passiert, sage ich mal, ein Spieler vielleicht nicht so betrifft, weil er sagt, na ja, lass dich hier Stadion, ich bin in 2 Jahren woanders oder nächstes Jahr woanders oder ich spiele nächstes Jahr auch noch in diesem Stadion. Also wenn du Profi genug bist eigentlich und nur auf dich schaust und sagst, ich will mich ins Schaufenster stellen, darf dir sowas theoretisch nicht passieren, dass du da diese Nebenkriegsschauplätze für dich mit reinnimmst. Aber das wird jeder Fußballer anders mit umgehen. Genauso die Situation, Tegit, was du gerade gesagt hast, mit der Tabelle. Ich glaube, da kannst du auch in der Mannschaft, in der Kabine auch so zweiteilen. Du hast Leute dabei, wie Borgmann, der das auch vor 2 Wochen im Interview schon gesagt hat, der heiß ist, der extra in Cottbus geblieben ist, der unterschrieben hat, der sagt, ich will da hoch. Ich will hoch. Punkt. Der spricht es ja klar aus. Oder auch ein Tolli. Und dann hast du auch wahrscheinlich andere dabei, die dann eher so doch kleiner werden, sich ein bisschen abducken und mit diesem Druck ist ein falscher Begriff, aber doch diese mit dem Tabellenplatz dann so anfangen hier oben, die kleinen Rädchen anfangen sich zu drehen. Und da hast du, glaube ich, welche im Team, die nehmen das an und sagen, hey, geil, ich halte den Platz 2 fest, ich will noch 1 haben. Und du hast andere so, oh, Schlackermann in der Hose auf einmal so. Und das, ja, aber ich glaube, dass Pile Wollitz, glaube ich, auch, glaube ich, der Richtige, der genau weiß, wie er da ran muss, wie er auch diese teilweise Einzelgespräche, der kriegt das genau mit die Woche in der Kabine oder auf dem Platz. Der zieht sich ganz gezielt 1-2 Leute immer raus, haben wir die letzten Jahre immer geneigt, die aus unserem Loch dann geholt hat oder aus einer psychischen Belastung, sage ich es mal ruhig. Wir haben das beste Beispiel unserem Panzer, Erik Engelhardt. Ich sag mal, da hat, glaube ich, zu 90% Pierre Wollitz Anteil, dass er ihn aus diesem Loch rausgeholt hat, als er von Osnabrück zu uns gekommen ist. Er hing ja völlig durch, nervlich, sage ich mal. Hat sich selber eigentlich zu viel Ballast aufgelegt. Und diesen Ballast hat ihm Pele Wollitz genommen. Hat Herr Panzer ja auch in zig Interviews gesagt. Pele Wollitz hat ihm da geholfen und rausgeholt. Und ich denke mal, er wird da auch schon, glaube ich, so feine Antennen haben und genau spüren, wer kommt mit klar, wer kommt damit nicht klar.
Ja, die Reaktion nach dem Spiel war ja deutlich. Er hat ja schon gleich eine Ansage gemacht. Er hat es ja, glaube ich, auf dem Ohr mitbekommen, dass Dominik Pelivan gesagt hat, ja, so ein kleiner Knacks könnte schon sein, jetzt nach so langer Zeit und so. Und er hatte ja schon vor der Kamera eine ordentliche Ansage gekriegt. Nicht mit Knacks hier, das kannst du mal schön vergessen. Hier gibt's keinen Knacks. Sondern da war ja gleich, da war Pulsader bei Pele gleich angeschaltet und da hat er recht.
Aber du musst sowas gleich dem Zahn ziehen. Wenn da irgend so eine Negativspirale irgendwo anfängt, dann musst du gleich den Zahn ziehen.
Ich glaube nur, dass der Dominik Pelivan das gar nicht so, der Reporter hat ihn halt so ein bisschen aufs Glatteis geführt und das meinte der gar nicht so. Der wollte ja nicht der Mannschaft jetzt eine Krise andichten oder sowas. Pele war natürlich nur nach dem Spiel sowieso angezündet ein bisschen und dann sagt er noch hier Knacks, na, aber da, hat er die kleine Pfeife anbrennen hier vor laufender Kamera, aber das ist ja auch die richtige Haltung. Und ich fand auch die so andere Interviews auch mit Spielern, die ich jetzt so nach dem Spiel gesehen habe, überall hast du gesehen, die waren angezündet. Das hat die angekotzt. Das Ding, das so gelaufen ist, nach dem Spiel, wo du hättest ja nicht verlieren müssen, ne, du warst nicht deutlich schlechter oder so, wo du sagst, ja, das haben wir heute verdient. Die Niederlage, die geht völlig in Ordnung oder so. Das war's ja nicht. Und insofern fand ich schon die Reaktion, fand ich sehr gut. Auch das Interview, was ich gesehen hatte mit Award We Grant, junger Spieler, der gleich sagt, da ziehen wir uns jetzt selber wieder raus, das nächste Woche Mund abputzen und er geht sofort weiter. Das finde ich gut. Also wenn das tatsächlich dann nicht nur für die Kameras ist und nicht nur für die Interviews, sondern eine innere Haltung ist, die auch wirklich da ist, dann wird das auch zu einem Ausrutscher am Ende werden in der Saison, wo keiner drüber großartig spricht. Ha, gut, hast halt einen Arm verloren, aber hast danach 3-mal gewonnen.
Ja, das ist ja der Wunsch, also dass man einfach sagt, dass das eben passiert, wussten wir alles und wichtig ist eben, dass es nicht angreift. Ne? Also dass das irgendwo sozusagen irgendwie, sag ich mal, ist eine Kerbe im Holz, aber nicht mehr. Ja, das Gerüst ist stabil.
Es kann ja sowieso, also mehr ganz ehrlich, es kann ja eigentlich in der Saison, also für mich jedenfalls, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für mich kann in der Saison eigentlich auch nichts mehr kaputt gehen. Ja, dafür sind wir jetzt einfach zu weit. Wie gesagt, ob wir das am Ende schaffen, das ist, sei völlig dahingestellt. Das wird eine Millimeterentscheidung sein. Es sind so viele Konstellationen und wir wissen, was für komische Ergebnisse gerade so um die letzten Spieltage plötzlich passieren. Einer, der gewinnt plötzlich 5-0, ein Tor besser. Und es hat alles schon gegeben. Wir haben das selber schon erlebt. Also das ist so, das ist alles vage. Aber für mich ist das jetzt gar nicht mehr so entscheidend. Also wenn wir uns jetzt nicht hängen lassen und es sieht überhaupt nicht danach aus, auch nicht in Aachen und wir werden es auch in den nächsten Spielen nicht erleben, kann ich mir nicht vorstellen. Das heißt nicht, dass wir alles gewinnen, aber ich bin trotzdem mit dem Saisonverlauf, mit der Entwicklung vor allen Dingen, das ist ja noch immer viel wichtiger, die ganze Entwicklung dieser Mannschaft, bin ich sehr zufrieden. Wir sehen unsere Baustellen, die sind zweifellos da, hinter Erik Engelhardt, der jetzt gerade auch so ein bisschen Ladehemmung hat. Ich hoffe, dass er nicht wieder in so ein Loch fällt, sondern dass es jetzt wirklich nur so ein bisschen temporär ist. Hinter ihm ist es schwierig, ne? Also dass die Lücke danach von denen, jetzt mal abgesehen von Tolcaci Gerci, der ja kein Stürmer ist, aber ne, also die anderen Stürmer sind halt ganz schön weit weg von ihrer Quote. Da muss man, glaube ich, was tun. Es war jetzt nicht vorhersehbar, dass Timmy Thiele durch diese lange Verletzung das so schwer hat in der Saison, dass der jetzt immer noch, der hat kein einziges Saisontor. Das muss man sich mal vorstellen. Wer hätte das gedacht? Ne, also da merkt man halt, da ist eine Baustelle, definitiv. Und es gibt auch noch ein paar andere Baustellen, das haben wir vorhin schon gesagt, so diese Waage zu finden, entweder offensiv stark oder defensiv ganz sicher, das ist uns noch nicht so richtig gelungen in der Saison, aber das ist alles aus meiner Sicht immer auch eine Frage der Entwicklung. Das braucht Zeit. Das ist etwas, das muss man einer Mannschaft auch zugestehen. Und wir sind neu zusammengestellt, klar, es sind Stammspieler geblieben, die sind auch das Gerüst dieser Mannschaft jetzt. Ja, also das ist nicht so, dass wir alles neu haben und die Jungen und die Neuen wachsen auch an diesen Spielern, die ja in diesem Jahr zumindest zu 80% oder das sogar 90% sein. Diese Spieler haben ja all das erfüllt, was man von ihnen erwartet hat. Also ob das jetzt Dominik Pelivan ist, der geblieben ist, der spielt eine bärenstarke Saison. Und Axel Borgmann brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Auch Tolcaci Gerci, auch wenn er jetzt momentan nicht so viel trifft wie in der Hinrunde, aber auch er spielt eine Riesensaison. Und jetzt Erik Engelhardt vorne, also diese Achse, wenn man die mal durchgeht, an diesen Spielern können sich ja alle anderen aufrichten. Also die haben ja, warum, was willst du denen vorwerfen? Und selbst wenn wir nicht aufsteigen, was will man denn der Mannschaft dann vorwerfen?
Nix, also das ist ja genau der Punkt. Also wir sind der Außenseiter. Und das waren wir von Saisonbeginn an, haben wir uns selbst als Fans ja in ganz anderen Sphären gesehen. Ja, haben alle gesagt, das wird ein verdammt schwieriges Jahr. Es geht nur um den Klassenerhalt. Und jetzt sind wir, keine Ahnung, nach zwei Dritteln der Saison sind wir Tabellenzweiter. Also da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren, dass irgendwas schlecht wäre. Was soll schlecht sein? Gibt's gar nicht. Tja.
Weil hat jemand was anderes erwartet, kann auch sein. Vom Sandoer Dreieck.
Aber es gab tatsächlich einen Kumpel, der gesagt hat, so nach dem Motto, vor der Saison, wir stapeln viel zu tief und es geht nur um die Klassen halt, das glaubt er nicht. Es ist immer eine Möglichkeit. Und dem habe ich echt einen Vogel gezeigt. Und habe gesagt, nee, also jetzt, das kommt aus allen Rohren von Energie, wird das so kommuniziert. Und die wissen es ja am besten, ja, was irgendwie möglich ist und was nicht. Und der hatte recht. Dem werde ich mal ein Bierchen ausgeben am Samstag. Ja, der werde ich mal. Der hört uns ja auch und dementsprechend wird das mitkriegen, ja. Aber wirklich, also das war so, also Pinnwand haben wir ja alle gesehen, beispielsweise vor der Saison. Da gab es ja die Diskussion, ja, und alle hatten so Panik und Angst und wird das reichen für die Liga und wie stark sind die Aufsteiger und so weiter und so fort. Und jetzt bist du Tabellenzweiter.
Ich mache daraus keinen Hehl. Ich sage immer wieder, ich habe auch zu denen gehört, die gesagt haben, um Gottes Willen, was passiert denn jetzt? Das war so und ich glaube, ihr wart beide auch auf der Seite.
Total.
Ich habe ein Interview mit Sebastian Lemke gesehen, das war jetzt im Herbst, glaube ich, noch, wo wir dann auch, klar, die ganze Zeit ja da oben stehen. Und er hat ja auch gesagt, mit dem Umbruch im Sommer, man hat so ein bisschen Magengrummeln auch gehabt. Man wusste, man muss was verändern, weil wir ganz oben am Peak waren und wir gingen nicht mehr bei der Entwicklung der Mannschaft. Er meinte, dann hat man eben groß umgestellt und viele Neuverpflichtungen, aber er hat Lemke inklusive Verein und alle haben vom Klassenerhalt geredet. Da hat auch keiner durchgedreht und am Rad gedreht. Er hat auch gesagt, dass es so läuft, ist ja selbst der Verein überrascht. Im Positiven natürlich klar, dass man da den richtigen Führer ausgestreckt hat. Oder hätte ich das Gefühl, dass man sagen, also selbst der Verein, nicht nur wir Fans, sondern selbst der Verein hat ja gesagt, wenn wir den Klassenerhalt schaffen, alles gut, dann sind wir da in der dritten Liga dabei, alles schön und gut, dann kann man sich konsolidieren und dann kann man irgendwann in ein paar Jahren vielleicht mal hochgucken. Das ist so, hat er selber nicht mitgerechnet.
Nee. Ja, du, das, ich denke auch, das muss man auch ganz klar sagen, so gut kennen wir jetzt auch die dritte Liga schon, auch wenn wir jetzt das zweite Jahr erst wieder mit dabei sind. Aber in dieser Liga etwas planen, also einen richtigen Aufstieg planen, ich glaube, das ist unmöglich. Und gerade die, die das versuchen, das sind in der Regel die, die scheitern. Weil das ist ein Durchlauferhitzer. Das muss man wirklich sagen. Das ist auch ganz viel.
Aue jahrelang zweite Liga, ja, fallen jetzt durch. Also ich glaube nicht, dass da der Rettungsanker noch zu finden ist. Saarbrücken spielen letztes Jahr Relegation, konnten sich jetzt auch noch retten, so haben die Kurve bekommen. Ulm steigt 2 Jahren auf in die zweite Liga, zack. Jetzt werden sie in die vierte Liga wahrscheinlich wieder absteigen. Du kannst da gar nichts planen. Oder Ingolstadt hat sicherlich auch ganz andere Pläne oder Planungen gehabt in ihren Akten. Oder Duisburg als Aufsteiger, die werden auch gesagt, boah, irgendwie da drinnen bleiben. Du kannst da nichts planen, gar nichts. Ob du Hansa Rostock heißt oder Schweinfurt oder sonst was. Da hast du immer irgendwo Überraschungsmannschaften oder irgendwie durchziehen. Das kannst du nicht planen. Osnabrück, können wir auch zurück. Die haben letztes Jahr bis kurz vor Schluss gegen Abstieg, glaube ich, neu kämpfen. Jetzt spielen die da oben mit. Du kannst da nichts planen. Das geht nicht.
No. Das beruhigt jetzt irgendwie nicht.
Nee, aber wir sind auf Platz 2. Wir haben alles in der eigenen Hand. Punkt. Das ist für mich. Ich bin da eher Optimist. Wenn viele Leute
und diese Saison passiert uns nichts Schlechtes mehr.
Oder in Aachen schwarz und weiß gesehen habe, wo ich sage, nee, da gibt es ganz, ganz viele Zwischentöne, Grautöne. Das waren Nuancen, die dieses Spiel entschieden haben. Es waren kleine Nuancen bei dem Schiedsrichter und kleine Nuancen im Pfosten, Cigacci, rein oder raus. Das sind so ganz kleine Sekunden, Szenen, die ein ganzes Spiel drehen.
Ja, es ist ja immer so, so ist ja der Fußball, na, logischerweise, na klar, wenn du natürlich irgendwie 1-0 oder 2-0 in die Pause gehst oder so, dann läuft natürlich ein Spiel anders. Genauso ist es, die besten Spieler sind immer die bei Niederlagen, die nicht dabei sind, ne? Also, sag mal, hätte das natürlich jetzt gedreht und so weiter, ne? Und das andere ist sozusagen, dass der dann irgendwie, der jetzt gerade nicht funktioniert, irgendwie sowieso der schlechteste ist. Warum spielt er überhaupt jede Woche? Das sind ja alles Sachen, die kennen wir ja, keine Ahnung, seit irgendwie 30, 40 Jahren, ja? Also, man diskutiert ja witzigerweise beim Fußball über Jahrzehnte das Gleiche. Immer wieder das Gleiche.
Ja.
Wir sind doch auch ein Nationaltrainer, wissen wir doch.
Ja, die drei Bundestrainer aus Sandor, vom Sandor-Dreieck.
Ja, Männer, so viel ist gar nicht zu besprechen. Man merkt, wenn das Spiel doch schon einen Tag länger zurückliegt als normal, dann ist man eigentlich auch schon wieder in einer ganz anderen Grundstimmung. Und mir geht's jetzt schon wieder so, ich bin jetzt gar nicht so sehr im Aachen-Spiel mehr drin, also emotional. Ich bin wieder schon total drin am Wochenende. Also ich freue mich drauf auf den Samstag. Wird schwer, das bin ich mir ganz sicher. Das wird nicht einfach, weil das könnte auch wieder so ein Spiel sein, wo du den Gegner lange, lange erstmal weichklopfen musst, ehe der sich überhaupt mal bewegt, ehe der überhaupt ein bisschen mitmacht, ehe der was aufmacht. Also das kann auch Kaugummispiel werden. Wir haben das schon erlebt in der Hinrunde. Ich erinnere mal nur an das Regensburg-Spiel, wo du dachtest, ach, was ist denn das hier jetzt und Herbstmeisterschaft und wer doch und so. Ne? Und dann, ja, ne? Also ich erwarte fast wieder so ein Spiel, wo du kaum mal Räume findest, was könnte sein, dass die sagen, lass deine Energie erstmal kommen und dann gucken wir mal, was so geht. Und das könnte wieder so ein absolutes Geduldsspiel werden.
Ich hoffe nicht, also ich hoffe nur, ja, ist es vielleicht, aber ich hoffe nur, dass wir, wie gesagt, mit dieser Mentalität, Intensität und mit diesem Willen reingehen, wie wir es in Aachen gemacht haben und nicht mit dieser, sag ich mal, Grundstimmung, wie wir, sag ich mal, in Rostock dann die zweite Halbzeit bestritten haben. Die erste Halbzeit, das haben wir auch drüber diskutiert, war ja auch noch sozusagen von Willen geprägt, ja, und von so ein bisschen Cleverness und ein paar guten Spielzügen. Und das hoffe ich jetzt einfach, dass wir da jetzt, keine Ahnung, gleich auch mal loslegen, richtig loslegen. Ja.
Ich hab's ja gesagt, schnell für klare Verhältnisse sorgen und was anderes, der ging jetzt gar nicht. Hm?
Ja, wäre schon schön. Weißt du, aber wenn nicht, darfst du ja nicht verzagen. Musst du ja weitermachen. Weiter, bearbeiten, locken. Ja, irgendwie müssen wir es knacken. Aber ja, vielleicht läuft es auch ganz anders. Vielleicht sagt sich Ulm, oh, komm. Immer nach vorne. Wir versuchen ja. Vielleicht fällt Pavel Dotschew eine ganz andere Taktik ein als uns. Das
ja. Ja, wir müssen unser Spiel irgendwie, wir müssen zu unserem Spiel finden. Wir haben Heimspiel, wir sind die Mannschaft, uns gehört das Stadion und das sollten wir zeigen. Und dann ist auch egal, ob Ulm irgendwie defensiv oder offensiv irgendwas machen will. Wenn wir irgendwie unsere Power auf Platz kriegen, ist das, hat das Qualität.
Ja. Ein Thema will ich noch ganz kurz ansprechen, bevor wir hier heute mal eine kurze Folge machen. Ich meine, gibt ja bald die nächste. Ist ja gar nicht so lange hin. Energie hat die Stadionstudie ausgeschrieben. Jetzt kann praktisch das ganze Prozedere erstmal losgehen zum Stadion. Mich würde mal interessieren, was ihr darüber denkt. Braucht es die überhaupt? Also ich habe ja dazu eine Meinung. Aber ich weiß nicht, ob ihr eine habt.
Boah, fangen wir an. Ich habe jetzt das leider sozusagen aufgrund meines Skiurlaubs habe ich das jetzt gar nicht verfolgt. Also
es ist eine Studie. Es gibt ja Geld. Also gibt ja Geld, ne, vom Bund sogar für diese Machbarkeitsstudie. Also die muss ja Energie nicht selber bezahlen. Das ist ihnen Auftrag gegeben und jetzt können sich dort erfahrene, hoffentlich ist das auch so, erfahrene Ingenieurbüros oder Planungsbüros bewerben und können sagen, wir machen diese Studie, beleuchten alle möglichen Dinge, die man beleuchten muss für eine Multifunktionsarena und wo dann halt am Ende das Ergebnis steht, kann die da gebaut werden und wenn sie da gebaut wird, wie oder kann die da nicht gebaut werden und warum nicht und wo muss er anders sein und so weiter. Praktisch erstmal sozusagen das Vorgeplänkel für alles, was dann kommt. Das Ganze übrigens bis Ende 27 habe ich gelesen. Also bis dahin wird sich dann erstmal, also sowieso, das braucht ja eh Jahre, so eine Planung. Aber ehe die dann mal losgehen kann für die neue Arena, wird das sich erstmal bis dahin ziehen.
Also Deutschland ist ja so ein Bürokratieland und ich glaube, das hängt wahrscheinlich damit zusammen. Also einmal, wenn es irgendwie Fördermittel gibt, dass das irgendwie für den Bürger irgendwie klar ist, dass das für eine gute Sache ist, also auch für den, der sich wahrscheinlich nicht für Fußball interessiert, ist so meine Vermutung. Und im Idealfall ist ja, also wenn wir jetzt mal unter uns reden, wie man am Stammtisch redet, im Idealfall ist es ja so, dass man irgendwie eine findige Lösung findet, dass das irgendwie ein Fußballstadion viel mehr ist als ein Fußballstadion, sondern ein Treffpunkt für die Allgemeinheit, wo man noch dies, jenes und Sonstiges tun kann. Und das kommt wahrscheinlich in diese Studie mit rein, dass man sagt, also da ist ja noch viel mehr. Also das, keine Ahnung, ein Konferenzraum für 2000 Leute, weil das oder 5000 Leute oder 500 Leute, also das, was in Cottbus sowieso fehlt, in dieser Größenordnung. Und das wird wahrscheinlich alles mit eingeplant und wahrscheinlich ist die, wenn ich es jetzt mal böse sagen darf, ist wahrscheinlich diese Machbarkeitsstudie keine, geht es wahrscheinlich nicht um die Machbarkeit eines Stadionneubaus, sondern um die Machbarkeit des Abgreifens von Strukturfördermitteln. Mhm. Dass das machbar wird, würde ich jetzt mal so sagen.
Also du denkst, dass es so ein Zwischenschritt ist, um dann eben Geld zu kriegen.
Das ist meine Vermutung. Ja, na klar. Also ich meine, im Endeffekt ist ja klar, also ich meine, wir reden ja, wir hatten ja dieses ganze Thema der Soforthilfe, die auch aus Steuergeldern kommen. Und aber wenn wir jetzt über sozusagen eine Stadion-Komplettsanierung, Anpassung an zweite Liga oder auch einen Stadion-Neubau denken, dann gibt's ja ein paar Sachen, die sind ziemlich klar. Wenn da aus Fördermitteln finanziert werden soll, dann kann natürlich kein Verein, hundertprozentiger Privateigentümer, nenne ich das mal so, dieses Stadion sein. Weil dann könnte ich genauso gut zum Bund gehen und sagen, ich wohne hier in der strukturschwachen Lausitz, deckt mal bitte mein Dach neu von meinem Haus, ja, bringt mir mal meine Gartenlaube in Ordnung. Weil das ist ja so ein Level. Das heißt, es muss ja sozusagen irgendwie was Kommunales in kommunaler Hand sein, also für die ganze Öffentlichkeit, für die Leute sozusagen. Und ich denke mal, das ist wahrscheinlich ein großes Thema dieser ganzen Machbarkeitsstudie, wo ich denke, dass die das irgendwann einfach auf dem kompletten Stadionneubau als Multifunktionsarena eben mit Multifunktion für ganz viele Sachen außer Fußball, da sollte das wahrscheinlich hinführen.
Ja.
Meine Vermutung.
Sowieso aus meiner Sicht, das Ding muss weg. Also die ist hart nicht, aber das muss vom Hals des Vereins muss dieser Stein, der muss weg. Also ne, unabhängig davon, dass das natürlich Unsummen von Geld kosten wird. Also Stadionneubau, das wird so viele Millionen kosten, das könntest du als Energie Cottbus alleine sowieso nie stemmen, muss man auch ganz ehrlich sagen, egal in welcher Liga, also ne, das, ja gut, vielleicht Bundesliga, internationales Geschäft, haha, da könntest du das aber niemals aus laufenden Kosten, und das wäre ja auch ein so gigantischer Kredit, den du da aufnehmen müsstest, abgesehen davon, dass dir den wahrscheinlich gar keiner gibt. Aber das sind ja Unsummen von Geldern. Das kannst du gar nicht alleine stemmen. Und insofern braucht es sowieso eine andere Lösung aus meiner Sicht als eine hundertprozentige Eigentümerschaft am Stadion durch den Verein. Ich bin nur so, ich weiß nicht, ich sage so, eigentlich weiß man doch, was rauskommt am Ende. Na, also für eine Multifunktionsarena, also für mich jedenfalls, ich bin jetzt kein Planungsbüro und wir, ne, also, aber ich bin ja auch jemand, ich kann ein bisschen denken und habe auch ein paar Spiele schon in dem Stadion gesehen und auch Entwicklung gesehen. Also ich glaube an der Stelle, wenn man eine Multifunktionsarena bauen will, ein schmuckes Fußballstadion, das kriegt man wahrscheinlich dahin. Aber schon wenn es losgeht, VIP-Logen zu bauen, deutlich bessere Räumlichkeiten zu bauen, Vermarktungsmöglichkeiten zu bauen, all das, was jetzt nicht da ist, was eben auch damals mit einer neuen Tribüne, da sagt man ja so gerne, es wäre vergessen worden, aber auf der anderen Seite muss man auch ganz ehrlich sagen, wo hättest du es denn einbauen wollen? Dahinter ist ein Naturschutzgebiet, das ist der Eliaspark, und da hat noch nie jemand darüber auch nur ein Wort verloren, dass man den vielleicht entwidmen könnte und im Branitzer Vorpark da plötzlich im Pückler Erbe eine Fußballarena bauen könnte, das glaube ich nicht, dass man das hätte damals so viel anders machen können. Na, also klar, jetzt auf der Osttribüne hättest du vielleicht, naja, lass es mal 6 bis 10 Logen sein, aber das bringt ja dich nicht auf ein ganz anderes Level. Und insofern glaube ich ganz einfach, also so sehr mein Herz im Eliaspark hängt und Sandoer Dreieck, ich meine, da hätten wir ja ein Problem. Nicht, dass wir jetzt hier nach Sachsendorfer Wiesen nennen müssen oder so. Aber ganz ehrlich, also ich glaube, der Zwischenschritt mag vielleicht so sein, TG, dass der Zwischenschritt notwendig ist, um dann wieder an andere Töpfe zu kommen. Das ist vielleicht eine Begründung. Aber vom gesunden Menschenverstand an der Stelle mit 5 Bahngleisen auf der einen Seite und einer Tangente auf der anderen und einer Spree im Rücken und Melierspark da, was willst du denn machen? Wenn du eine Multifunktionsarena bauen willst, da brauchst du ja Riesenflächen für Bühnentrucks, für Technik, für all das, was da rein ist. Wo willst du das denn hinbauen? Da machst du einen Kunstrasenplatz weg und was hast du da gekonnt? Nischt. Das ist ja nicht so, dass da plötzlich was entsteht an Flächen. Das ist ja alles gar nicht da. Weil die jemand anderes hat, sondern weil es die da gar nicht gibt.
Nee, also ich glaube auch, dass diese Studie, ich weiß jetzt nicht, was irgendwie der da zum Schluss rauskommen soll, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da zum Schluss nicht rauskommt, dass da irgendwie sozusagen ein Gebäude irgendwie in den Stadion, also die Westtribüne jetzt irgendwie saniert wird und dann wird da hinten noch irgendwie ein Ballsaal rangeschraubt, den man irgendwie nutzen kann, ja, und dann halt irgendwie VIP-Möglichkeiten oder so. Ich glaube, zum Schluss, wenn man über Multifunktionsarena redet, die muss woanders hin, weil du hast weder Anbindung noch sonst irgendwas. Das wollte ich auch gerade sagen, wenn du jetzt irgendwie Konzerte machen willst, was da in Bühnentechnik heutzutage durch die Gegend geschleppt wird, ja, was da aufgefahren wird und wo sollen diese über die kleine Brücke alle kommen, da die 40 Tonner, das funktioniert auch alles nicht. Also ich glaube auch, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, bevor da großartig was passiert, haben wir wahrscheinlich 100 Sendungen Sandoer Dreieck gemacht. Ja, also und dann können wir überlegen, ob wir uns in Sachsendorfer Dreieck umbennen oder keine Ahnung was, ja, was, wo auch immer.
Die Sachsendorfer Wiesenboys.
Und genau.
Ja, das ist so ein bisschen meine Angst bei diesen Studien, egal welches Planungsbüro das jetzt angeht, wer das da macht, die Stadt oder extern, ist mir völlig egal. Aber ich denke mal, es wird daraus hinauslaufen, dass du wirklich irgendwo auf der Wiese ein neues Ding hinstellen musst, um, wie gesagt, Logistik, Anfahrt, Abfahrt, Parkhäuser und so weiter. Das ist alles begrenzt bei uns. Aber so mein Energiefußballherz, das hängt natürlich dort im Stadion der Freundlach. Da sind wir als Pimpfe hingegangen. Meine ersten Erlebnisse, da saß Georg Zielonkowski oben noch in diesem kleinen Sprecherturm, genauso wie es heute im Locki einer ist. das waren die Anfangszeiten von uns. Da bist du da zur Energie Cottbus hingegangen. Da gab es ein paar Sitzplätze, vielleicht 200. Der Rest war Fluglast. Da sind wir ja groß geworden. Und irgendwann, du bist ja, wir sind ja mit diesem Stadion, wir sind gewachsen, das Stadion ist mitgewachsen. Und irgendwo, du hängst ja da, deine Fanseele hängt ja an dieser Stelle, an diesem Ort.
Unter Eichen, wir kennen das noch mit Eichen, weck das
genau,
mal.
Genau.
Ja. Unter den Bäumen gestanden und manche, die jetzt zuhören, die haben drauf gesessen. Ja.
Ich kenne das noch mit so einem Gartenzaun als Balustrade, so einen kleinen, ja. Da war noch sozusagen die Trainerbänke auf der anderen Seite, wo jetzt die Osttribüne ist. Die waren noch so ein bisschen tiefer eingegraben, damit dann sozusagen auf diesen drei Stufen dahinter man überhaupt drüber gucken konnte, da über dieses gelbe DDR-Plastik dort, was da war. Ja, dann noch auf der anderen Seite diese Sitzbänke mit dem Sprecherturm dort,
ja,
und die Kameratürmchen dort,
ja,
fürs Fernsehen. Aber auf der anderen Seite, man darf ja nicht vergessen, wenn man jetzt diese ganze Energietradition sich anguckt. Ich meine, das ist ja unsere dritte Heimstätte. Also wir haben angefangen im Locki, dann waren wir im Max-Reimann-Stadion, also im Sportzentrum, Leichtathletik-Stadion. Und es ist natürlich, es hängt irgendwie die Seele dran, natürlich von Generationen, die jetzt diesen Energiefußball halt begleiten. Aber es geht immer irgendwie vorwärts und es gibt immer neue Schritte. Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich so emotional an mich jetzt denke, mir würde das gar nicht so wehtun. Ich bin da gar nicht so, dass ich irgendwie sage, okay, also ich ist doch nicht jetzt sozusagen für mich irgendwie in Stein gemeißelt. Ja, also ich hätte da irgendwie, ich würde es jetzt irgendwie blöd finden, wenn wir so den 48. Betonbunker kriegen, der aussieht wie alle anderen Betonbunker, die überall in Deutschland stehen. Ja, es gibt so ein paar Nettigkeiten, das hatte ich schon mal gesagt, also dass man irgendwie sagt, okay, man guckt vielleicht, dass man doch irgendwie die erste Reihe der Tribünen eben auf Platzlevel hat und nicht irgendwie 2 Meter Betonmauern da, dass man da irgendwie höher sitzt. Das wäre sowas, was ich wichtig finden würde für so ein Energiestadion.
Es muss Seele. Also ich finde, das muss Seele haben. Ja. Das darf nicht austauschbar sein. Das muss halt irgendwie was mit Energie zu tun haben. Und jetzt meine ich nicht jetzt irgendwie, dass man irgendwo einen Blitz ranmalt oder so ein Quatsch, sondern dass es eben wirklich was ist, wo du sagst, das ist unverwechselbar. Auch unser jetziges Stadion, na klar, ne, es hat überall der Zahn der Zeit, der frisst das weg. Aber auf der anderen Seite, ich finde das Stadion der Freundschaft oder LEAG Energiestadion, also für mich jedenfalls hat das Seele. Das
absolut,
hat was.
Absolut.
Das ist jetzt nicht irgendwie so, ne? Also, und das sagen ja auch viele, die herkommen, die sagen, das ist was Besonderes. Also, das ist schon gut. Jede Tribüne sieht irgendwie ein bisschen anders aus.
Ja, aber es ist ja so typisch Englisch. Also, da sind ja auch ganz viele, sagen ja, es ist ja wie so ein Oldschool-England-Stadion, ja, die ja anscheinend auch sozusagen über mehrere Jahrhunderte immer mal so eine Tribüne dann wieder irgendwie dazu gebaut haben. Und was ich bei uns eben total wichtig finde, ist einmal sozusagen diese Eckblöcke, also die der Stadion irgendwie schließen. Also, das ist zum Beispiel so, wo ich sagte, so Essen-Hafenstraße, was ja so ein Stadion ist, was irgendwie, sag ich mal, so eine Seele hatte mal, ja, also das alte Georg-Melches-Stadion. Und dann kommst du dorthin und denkst so, ne, schön ist das nicht. Also die bauen, glaube ich, irgendwann mal die Ecken zu, dann geht das wahrscheinlich. Aber so der aktuelle Stand, da stehen irgendwie 4 einzelne Tribünen irgendwie um so ein Rasenstück rum. Das hat emotional nicht viel. Und was ich bei uns eben auch geil finde, ist eben wirklich diese Nähe und Enge. Also Auslinie bis Nordwand oder Seitenauslinie bis zur Westtribüne. Wenn du da den Ball holst zum Einwurf. Das ist das, was ich haben will im Energiestadion.
Ja, ist aber auch, ne, also gerade das ist natürlich für so eine Multifunktionsarena, da musst du wahrscheinlich so wieder mit ausfahrbaren Tribünen oder so arbeiten, dass du es möglichst dicht anschieben kannst, wenn Fußball gespielt wird und wenn Konzert ist, vielleicht wieder ein bisschen weg. Weil das ist natürlich das, was eben auch gerade so Schwierigkeiten macht. Und ich denke mal, auch jetzt im jetzigen Stadion wird das Schwierigkeiten machen. Steigst du tatsächlich auf, diese ganze Technik, die da eingebaut werden muss, Torlinientechnik, Abseitstechnik, Pipapo, diesen ganzen Kram, das wird nicht einfach sein in diesem Stadion, weil du ja wirklich kaum Platz hast. Ne? Also es ist ja nichts da. Ne? Das macht natürlich für den Fan und für die Zuschauer ist das mega. Ne? Aber für die Leute, die da irgendwelche Technik einbauen müssen, also schon die Fernsehtechnik, die der zweiten Liga mit dazukommt, mit deutlich mehr Kameras. Ich meine, ich kenne das ja noch aus der Bundesliga und damals in der Bundesliga gab es mit Sicherheit noch nicht so viele Kameras, wie es jetzt in der zweiten gibt, für die Übertragung. Das ist schon echt herausfordernd. Also ich bin mal sehr gespannt. Also das ist ein Thema, da bin ich sehr, sehr neugierig. Ich hoffe, dass wir es erleben, dass da ein Neubau oder was kommt. Ne, das ist ja in Brandenburg, wie wir gelernt haben, sind die Jahre ja länger. Ja, also wenn heißt Soforthilfe, heißt das ja nicht, dass, also das Sofort in Brandenburg ist halt anders als woanders. Ja, na, mal gucken. Ja.
Sofort ist 400 Tage offenbar.
Ja. Ja. Ja, wobei, jetzt habe ich ja vielleicht etwas größere Hoffnung durch die neue Koalition. Da könnte ja sein, dass jemand sagt, Mensch, so ein Projekt, das wäre schon ganz schick. Damit könnte man ja punkten bei den Leuten.
Wenn man absolut, das also es wurde jetzt auch sozusagen ja jemand zum, ja. Einer aus Cottbus zum Staatssekretär gemacht, den ich auch sehr oft im Stadion sehe.
Ja.
Ich bin gespannt, also ob da jetzt.
Er sitzt ja so noch im Wirtschaftsministerium, also
ja,
so
ja, genau.
Wo man was anschieben kann.
Es ja, genau. Gehen. Also da habe ich Hoffnung. Hoffentlich kriegt der jetzt nicht kalte Füße, wenn wir den jetzt. Er wird ja wissen, wen wir meinen. Ne? Nein, aber ich habe da auch so Hoffnung, dass da vielleicht eben man schon versucht, also wäre ich sozusagen so ein Marketingberater jetzt für die, würde ich sagen, sag ich mal, so ein Prestigeobjekt in Südbrandenburg anschieben. Das könnte euch jetzt echt weiterhelfen, sozusagen als neuer Koalitionspartner da irgendwie.
Ja. Ja. Und als neuer Sportminister würde ich schon mal ein Ticket buchen.
Ja, genau. Am besten gleich vor der Vereidigung schon ankommen. Ja.
Gleich mal die Spatzen sich angucken.
Na gut, dann sind wir gespannt auf den Samstag. Ich glaube, nächste Woche gibt es wieder ein bisschen mehr zu besprechen, wobei anderthalb Stunden haben wir jetzt auch rum.
Ja.
Das ist trotzdem ganz schön viel. Aber,
und dann auch wieder zur gewohnten Zeit, dann gibt es uns wieder
ein paar. Ja, dann Tag jetzt. DG fährt nicht jede Woche in Urlaub. Das.
Nee. Oh, ja, du, das in der Tschechischen Republik Skifahren ist es nicht irgendwie, ist nicht Espen und nicht St. Moritz. Ja, also das geht schon.
Ja. Aber man staunt, dass da noch Schnee lag. Da.
Total, es hat ja auch, gab Neuschnee, also es war Winter Wonderland, ja, also war super.
Ja.
Aber ich brauche das jetzt auch nicht mehr, ab jetzt kann der Frühling starten.
Ja, bin ich dafür.
Ja.
Anna, dann sind wir gespannt auf den Samstag.
Die Spatzen pfeifen es von den Dächern.
Wir sagen wieder, abonnieren hilft uns und ja.
Genau. Kommentieren füttert den Algorithmus.
Ja, ja.
Und wir beantworten ja viel.
Genau, genau.
Ja,
gibt ja jetzt auch uns. diese Mailadresse, die ich jedes Mal vergesse. Kannst du die nochmal nennen, Tigi? Du hast die eingerichtet.
post@sandor-dreieck.de.
Genau. Also es gab schon zwei, drei Leute, die haben das genutzt.
Ja, ja, habe ich auch schon beantwortet, eine Mail. Ja, eine war ja direkt an mich gerichtet.
Ja, ja.
Habe ich beantwortet. Ja.
Ja, also könnt ihr auch nutzen. Ich habe jetzt merke ich es mir mal. Post muss da vorne hin. Gut, dann kann ich es wieder in die Caption schreiben hier unten. Weil jedes Mal, wenn ich die mache, denke ich immer, Gott, wie war es?
Ach, die alten Männer hier.
Ja. Gut, Männer, dann sehen wir uns Samstag im Stadion. Wünschen uns ein schönes Spiel. Und ich sage, wie immer, nur Energie.
Nur Energie.
Bitte kommt ins Stadion, kauft euch Tickets. Nur Energie.